You called actors cattle once in your career and offended a few of them.
Well, I think at the time, I think I said, well, I was accused of calling actors cattle, and I said that I would never say such an unfeeling, rude thing about actors at all. What I probably said was that all actors should be treated like cattle.
I see. And you went on to do that.
In a nice way, of
course. Yes.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Sonja Hartl.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und heute wandeln wir auf den Spuren von Jack the Ripper die 39 Stufen hinab zur Leiche in der Truhe, den Kirchturm, wieder rauf ins Bates Motel und zurück auf die Straßen Londons, denn es regnet MacGuffins, blonde femme fatales, besitzergreifende Männer, die Kamera wird unser Auge sein und das Schauspiel nur Mittel zum Zweck. Wir wagen uns heute mal an einen ran, von dem ihr, weil ich nicht der Master of Suspense bin, wahrscheinlich wisst, dass es Alfred Hitchcock ist. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas, wo würdest du eine Leiche verstecken?
Das sag ich dir doch nicht. Also ich weiß, das wäre ja maximal dumm, jetzt schon zu verraten, wo ich das tue.
Da höre ich heraus, dass du schon lange mit einem Plan schwanger gehst und jetzt das Gefühl hast, wenn du es in diesem Podcast jetzt erzählst, dann ist der zunichte, deswegen ja, diese schroffe Abfuhr.
Es ist ein perfekter Plan und der macht mich zu einem besseren Menschen und den werde ich euch sicher nicht verraten. Ihr wärt nie auf den gekommen.
Sonja, wo würdest du das machen?
Ich würde die überhaupt gar nicht verstecken. Ich würde irgendwie sorgen, dass die sich auflöst und so in so ein chemisches Fass werfen oder irgendwie sowas, dass Identifizierung nicht mehr möglich ist und dass alle Spuren vernichtet sind und eventuell sogar diese ganze Leiche tatsächlich spurlos verschwunden ist.
Vielleicht wie bei Michael Haneke, so die Eltern mit der in Urlaub fahren und der Vater muss dann zu Hause, bei welchem Film war das nochmal? Bei Bennys Video, glaube ich, oder? Muss dann das dafür einen übernehmen und dann kommt man einfach wieder zurück, hat man gar nichts damit zu tun. Ja, denkt man auch, oder? Wahrscheinlich zerstückeln, auflösen, irgendwie sowas. Oder natürlich wie den perfekten Unfall aussehen lassen, aber das ist gar nicht so einfach. Und was es da alles für Möglichkeiten gibt, naja, so ein paar, Auto in den Sumpf und sowas, werden wir heute noch im Podcast drüber reden müssen. Denn wir sprechen über Alfred Hitchcock. Und Sonja, es freut mich ungemein, dass du da bist. Du bist Journalistin, Kritikerin für viele verschiedene Medien, oder? Also Deutschlandfunk, Kultur, Kinozeit. Bist aber auch Krimi-Expertin, hast noch einen Gender-Schwerpunkt. Es geht ja eigentlich gar nicht besser für das Thema. Wie ist denn dieses Potpourri an Interessen bei dir zusammengekommen?
Diese Arbeitsweise oder meine Interessensgebiete sind tatsächlich die Sachen, für die ich mich schon immer interessiere. Das ist Film, das ist Buch und das sind vor allem die Verbindungen aus beidem. Und dann bin ich so ein bisschen in diese Krimi-Nische reingerutscht, weil ich festgestellt habe, dass es da ganz wenige gibt, die sich tatsächlich professionell damit beschäftigen. Da gibt es ja auch so einen gewissen Dünkel in der Literatur noch mehr als im Film gegenüber Genre. Und dann habe ich aber auch ganz schnell gemerkt, dass ich als Frau, die sich damit beschäftigt, nochmal eine zweite Minderheit bin. Und dass aber auch über diese ganzen Gender-Aspekte sehr wenig gesprochen wird im Krimi. Ich mache das ja schon ein paar Jahre. Das war ja noch vor MeToo und da gab es so zwei, drei, die sich, sage ich mal, feministisch mit Krimis beschäftigt haben. Und deswegen finde ich es jetzt total toll, dass es mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, aber mir macht meine Arbeit tatsächlich halt auch sehr viel Spaß. Der klassische Fall von Hobby zum Beruf gemacht, sozusagen.
Wie bist du zum Krimi gekommen? War das Tatort in der Kindheit oder?
Nee, das war tatsächlich über den Film und zwar über den Film Noir. Ich habe irgendwie sehr viel Zeit meiner Kindheit vor dem Fernseher verbracht und da liefen dann ja auch auf den Öffentlich-Rechtlichen recht häufig irgendwelche alten Filme aus den 40er und 50er Jahren. Und dann habe ich so eine gewisse Schwäche für Männer mit Hüten entwickelt und habe angefangen, mich dann so ein bisschen systematischer erst mit Humphrey Bogart zu beschäftigen und dann aber auch, als ich älter wurde, gemerkt, da gibt's noch ganz, ganz viel mehr. Und dann kam Twin Peaks und Twin Peaks war so für mich der Anfang von allem. Also was man mit Fernsehen machen kann, was man mit Filmen machen kann, was man mit einer recht simplen Kriminalgeschichte machen kann. Und dann habe ich auch festgestellt, da gibt es ja auch Leute, die beschäftigen sich damit professionell und da gibt es ja sogar Fächer, die kann man in die Richtung studieren. Und so kam das dann alles.
Und der Krimi ist nicht tot zu kriegen, oder? Also wenn wir diese True-Crime-Welle zum Beispiel gerade in der Podcast-Landschaft und sowas begleiten, würdest du sagen, weil du meintest ja eine Genre, im Filmbereich auch immer so ein bisschen verschrien, Krimi ja irgendwie auch, aber wahrscheinlich populär wie eh und je, oder?
Definitiv. Also der Kriminalroman ist auch was bei Büchern, die Verkäufe angeht, weiterhin das beliebteste Genre. Und ich finde nur, man muss halt ein bisschen unterscheiden. Also es heißt ja auch immer, es würden so viele Krimis im Fernsehen laufen. Ja, das stimmt schon. Aber wenn man sich's mal genau anguckt, ist es eigentlich, naja, Komödienstadel mit Mord. Und das ist dann schon so eine, ja, so eine Beschäftigung mit dem typischen Rätselkrimis. Wir haben sympathische Kommissare und klären einen Fall auf und am Ende ist alles gut. Und bei True Crime, es gibt gute True Crime Podcasts, es gibt auch gute True Crime Serien. Aber bei vielen ist es tatsächlich auch nur so ein bisschen, ja, dieser Voyeurismus und dieser Kitzel. Ich grusel mich ein bisschen auf meinem Sofa. Und das ist schon spannend, das, beim Krimi, weil dieses Populäre gehört dazu. Aber es gibt eben auch so 20-30%, die so ein bisschen anders sind und die andere Dinge machen und die tatsächlich mit literarischen Mustern spielen oder auch mit visuellen Mustern spielen. Und das sind natürlich die, mit denen ich mich am liebsten beschäftige.
Wie viel Hitchcock ist denn im Krimi der Gegenwart eigentlich so zu finden? Ist das noch ein Einfluss? Beziehen sich Leute noch da drauf?
Ja, im Film ja definitiv. Also ja, da gab es ja erst, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Titel, die Patricia
Woman in the Window hatten wir neulich, wo wir auch drüber geredet haben, ne? Bei uns im Podcast, das basiert ja auch auf so einer Romanvorlage, die auch sehr Hitchcock geprägt war auf jeden Fall.
Ja, gerade dieses, ich bin in einem Raum eingeschlossen und beobachte einen Mord und oder auch es gab die eine Highsmith-Verfilmung, Der Stümper, The Blunderer. Ich weiß nicht genau, wie der Film hieß, mit Jessica Biel war der. Und das war auch ganz klar, so wie Hitchcock inszeniert. Und ich glaube, man muss bei Hitchcock aber auch betrachten, dass er ganz, ganz viel Literaturverfilmungen gemacht hat. Und natürlich sowas wie Daphne du Maurier's Rebecca, sehr, sehr einflussreich, immer noch im Kriminalroman gerade ist, durch diese ganzen Domestic Thriller. Und da lässt sich dann schwer sagen, war das jetzt der Roman oder Hitchcocks Film?
Ja, aber über dieses Remake reden wir wohl heute besser nicht, oder?
Nein, lieber nicht.
Das machen wir nicht. Sonja, weißt du noch, wann du das erste Mal von Alfred Hitchcock gehört hast?
Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, und weil ich so eine Frage irgendwie ein bisschen befürchtet hatte. Und ich glaube, mein allererster Hitchcock waren die Dächer über Nizza. Und ich glaube auch, es war so ein besagter Tag vorm Fernseher, als ich den gesehen habe. Und es könnte damit zu tun haben, dass ich irgendwie Grace Kelly als Kind auch ganz toll fand. Und ich glaube, so bin ich in ihn reingeraten. Und seitdem lässt er mich halt irgendwie auch nicht mehr los. Also ich finde, Hitchcock ist so ein Regisseur, der einem immer wieder begegnet, gerade wenn man sich so auch beruflich viel mit Film beschäftigt. Irgendwann, man macht irgendein Thema und dann hat man auf einmal wieder was mit Hitchcock zu tun.
Hitchcock wieder an der Backe. Lukas, weißt du das noch?
Na, ich glaube, ich habe Hitchcock selbst relativ spät entdeckt, aber es ist ja auch einer dieser Regisseure, die sich so in der Milch der Popkultur so aufgelöst haben, den man eigentlich überall findet. Ich glaube, der erste Bezug, den ich zu Hitchcock hatte, ohne von ihm zu wissen, waren wahrscheinlich die 3 Fragezeichen. Ja. Die ja auch ursprünglich auf ihn zurückgehen. Ich glaube, als ich sie gehört habe, gab es da schon gar keine Verbindung mehr. Und danach habe ich ihn rezipiert, wie alles aus der Popkultur, durch die Simpsons halt. Es gab da immer wieder Gags, zum Beispiel, dass dann, was weiß ich, Seymour Skinner mit seiner Mutter redet, wie Norman Bates mit seiner Mutter spricht oder so. Es gibt einen sehr schönen Gag, der, glaube ich, aber aus High Anxiety von Mel Brooks geklaut ist, wo Homer irgendwo langschleicht und es läuft die Melodie von Psycho und dann steigt neben ihm so ein Orchester aus einem Bus und läuft weg. Und
ja,
also das sind, glaube ich, so erste Begegnungen.
Da habe ich als Kind super drüber gelacht, auch über den Witz.
Ist auch, ehrlich gesagt, ein ziemlich guter Gag, wie es da gemacht ist. Ja. Aber wie gesagt, halt bei Mel Brooks geklaut, wie so vieles, was natürlich auch nicht die schlechteste Quelle zum Klauen ist. Und ich glaube, einzelne Melodien aus dieser Welt sind mir halt immer wieder herangetragen worden, weil die im Rap gerade in den 90ern total viel gesampelt worden ist. Das bekannteste Beispiel ist ja wahrscheinlich Busta Rhymes mit Gimme Some More, wo halt Bernard Herrmanns Psycho-Thema oder eine der Melodien dieses Soundtracks immer und immer wieder so gelobt und wiederholt werden. Und ich glaube, das war auch eine frühe Begegnung mit Hitchcock in irgendeiner Form. Und ich glaube, der erste Film, den ich tatsächlich von ihm gesehen habe, war dann deutlich später, als ich angefangen habe, mich mit Film zu beschäftigen, wahrscheinlich Psycho. Und das war natürlich auch sehr eindrucksvoll.
Klar, das ist der Film, von dem man auf jeden Fall vielleicht sogar hört, bevor man den Namen Hitchcock gehört hat, obwohl ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer das war, aber es wurde ja auch eine Zeit lang gesagt, Hitchcock ist wahrscheinlich der bekannteste Mensch der Welt oder eine Zeit lang der Mensch, den die meisten vielleicht erkennen würden. Und ich habe ihn, glaube ich, auch zum ersten Mal auf so einem Drei-Fragezeichen-Buch irgendwie da gesehen. Das ist ja eine Serie, die als ja irgendwie in den USA angefangen hat, oder? Und er hat da irgendwie mal sein Einverständnis gegeben, aber hatte damit eigentlich nicht so richtig was zu tun. Dann hat man das so lange hier noch mitgeschleift. Und ich finde da ja auch witzig, wie das sich so lange gehalten hat und wir immer noch diese mittlerweile alten Männer haben, die diese Jugendlichen da in Rocky Beach irgendwie spielen und immer noch ja, hat es so diesen leichten Hitchcock-Anklang. Die eindrücklichste Hitchcock-Erfahrung, die ich, glaube ich, hatte, also ich glaube, ich habe auch Psycho dann als ersten Hitchcock-Film gesehen, war, als wir Vertigo geschaut haben. Ich war mit einer englischen Freundin bei einem finnischen Freund zu besuchen. Die hatten so ein riesiges, auf so einer südfinnischen Insel, haben die Eltern auch irgendwie Schriftsteller in so einem Haus, so einem Holzhaus gewohnt. Da haben wir dann auf dem Beamer irgendwie Vertigo geguckt und waren ganz verzaubert. Und jetzt, genau, auch immer so ein paar Sachen aufgeholt, aber immer noch einen großen blinden Fleck auf jeden Fall auf dieser Hitchcock-Filmografie. Und wir haben uns halt gedacht für diese Folge, wir machen es vielleicht mal ein bisschen anders. Wir sind ja mit sehr viel Elan, wann war das, Anfang 2020, in diese Specials reingestartet. Wobei am Anfang noch mit weniger, da haben wir gesagt, wir machen nur 3 Filme von Malick und sowas. Dann sind wir irgendwann bei 22 Studio Ghibli-Filmen rausgekommen und haben hier jetzt gedacht, Moment mal, also es macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn in einem Podcast, wo wir eben nur so 3 Stunden haben, über 10 Filme zu reden oder sowas, sondern uns ein paar auszuwählen. Und wir haben uns dagegen entschieden zu sagen, wir nehmen jetzt nur die bekanntesten, die größten Hitchcock-Filme, sondern stattdessen bewegen wir uns mit diesen Filmen durch die Jahrzehnte seines Schaffens durch. Also wir sprechen über The Lodger aus den 20ern, also Frühwerk, The 39 Steps aus den 30ern, Rope aus den 40ern, Vertigo aus den 50ern, Psycho aus den 60ern, Frenzy aus den 70ern, also Spätwerk, und schauen mal, wie entwickelt er so seine Ideen, wie entwickelt sich Hitchcock durch die Zeit durch. Natürlich können wir da auch immer noch andere Filme irgendwie erwähnen, die auch so zu dieser Zeit vielleicht rausgekommen sind, mit denen die irgendwie in Korrespondenz stehen. Aber das ist erstmal so das, was wir machen. Und dann können wir uns ja super gerne überlegen, ob wir nochmal irgendwann eine Folge machen und ein paar seine anderen Filme besprechen. Vielleicht dann nochmal die Bekannten, die wir nicht drin hatten. Oder irgendwann nochmal ganz obskure Unbekannte. Aber das soll erstmal so ein Aufstoßen des Tors in Richtung Kosmos Hitchcock gehen. Und ja, es gibt nur eine Frage, die man halt nur einmal zum ersten Mal stellen kann in so einem Special. Lukas, wer ist Alfred Hitchcock?
Ich würde sagen, es gibt gar nicht nur einen Alfred Hitchcock. Über keinen Filmemacher wurde mehr geschrieben, kein Werk wurde derart detailliert analysiert. Es gibt ganze Bücher und Filme, die sich nur mit einzelnen Szenen von ihm beschäftigen. Es gibt sogar Filme über die Bücher, über seine Filme. Und wahrscheinlich erscheinen dazu bald auch noch Bücher. Und was für viele Künstler und Künstlerinnen mit umfassendem Werk gilt, kann man für ihn, glaube ich, besonders stark machen. Jahrzehnte von Analysen, Thesen und Widersprüchen formen heute wahrscheinlich Tausende von Hitchcocks. Hitchcock, der Master of Suspense, Hitchcock, der Kontrollfreak, der Manipulator, Hitchcock, der Zyniker, das Monster, der Gentleman, der Prankster, der Sexist, der Homophobe, der sardonische Humorist, der Experimentalfilmer und so weiter. Ich beginne bei einem Hitchcock, den ich mal den Modernisten nennen will. In einem Interview bedauert er, die Tragödie ist, dass die Öffentlichkeit die Moderne akzeptiert, ohne Ehrfurcht vor ihr zu haben. In seinem Leben begleitet er wahnsinnig viele filmtechnische Innovationen, Ton, Farbe, Breitbild, Fernsehen, 3D-Filme und verarbeitet sie sofort mit großer Begeisterung in seinen Filmen. Genau wie auch die drängenden Themen und Fragen der Zeit sofort Einzug finden, Kriege aller Art, neue psychologische Erkenntnisse, kuriose Morde auch. Er begreift sich als Innovator, die Filme spielen aber immer ganz im Jetzt, gefühlt auch die wenigen Period-Pieces seiner Karriere. Ihre Welt ist wie die jenseits der Leinwand, nur dichter. Ein Leben, aus dem man die langweiligen Momente herausgeschnitten hat. Eine Welt, in der das Unwahrscheinliche öfter passiert als das Wahrscheinliche. Gewöhnliche Menschen geraten in außergewöhnliche Situationen und beides ist viel enger miteinander verknüpft, als man denken würde. Das Leben, noch das Allersicherste, das Wohlhabendste, ist prekär und kann jederzeit aus den Fugen geraten. Alfred Joseph Hitchcock wird am 13. August 1899 als jüngstes Kind eines Gemüsehändlers in Leytonstone geboren. Lower Middle Class, römisch-katholisch, beides unverkennbar. Hitchcock beschreibt sich als einsames Kind, fasziniert von Filmen und Romanen, zum Beispiel von Edgar Allan Poe. Mit seinen Eltern sieht er sich im Theater Melodramen an. Die wohl bekannteste Geschichte aus dieser Zeit. Im Alter von 5 Jahren schickt ihn sein Vater mit einer Nachricht zur Polizeistation. Dort wird er ein paar Minuten in eine Zelle gesperrt. Man sagt ihm, das machen wir mit unanständigen Buben. Schwer zu sagen, ob es wirklich so passiert ist, denn Hitchcock hat die Sehnsucht der Regisseure nach Kontrolle stets noch weit jenseits des Sets ausgelebt. Immer wieder gründet er PR-Firmen, um sein Image zu kontrollieren. Er ordnet die Werbekampagnen seiner Filme, tritt quasi als eigener Publizist auf. Seine Biografie ist eine seiner Geschichten. Auch hier werden die langweiligen Teile oft weggeschnitten. Sicher ist, mit 14 bricht er die Schule ab, eignet sich über verschiedene Abendkurse Fähigkeiten wie technisches Zeichen an. Mit 16 wird er Angestellter bei der W2 Handley Telegraph Company. Ein Vorgesetzter holt ihn in die Werbeabteilung. Anfang 1920 erfährt er, dass Famous Players Lasky, der Vorgänger von Paramount, ein Produktionsstudio in London errichten will. Dort soll eine Romanadaption entstehen. Hitchcock liest ganz hektisch das Buch, entwirft Zwischentitel für den Film und tritt bei den Leuten vor. Er wird damit abgelehnt, aber wenig später dann für andere Jobs engagiert. Er nimmt eigentlich für eine Weile jede Aufgabe am Set an, die er kriegen kann, also als Handwerker vor allen Dingen. In der Zeit lernt er auch seine spätere Ehefrau kennen, die talentierte Schnittmeisterin und Drehbuchautorin Alma Reville. Sie wird sicher eine der wichtigsten unter Hitchcocks oft langjährigen künstlerischen Partnerschaften. Hitch ist loyal, gerade mit seinen, langjährigen Wegbegleitern. Er wird Regieassistent des Filmemachers Graham Katz, benannt natürlich nach dem Podcast hier. Dieser Arbeit führt ihn dann auch nach Babelsberg, wo er das Set von Friedrich Wilhelm Murnaus Der letzte Mann besucht. Der deutsche Expressionismus wird ein wichtiger Bezugspunkt für ihn. Er beginnt schon in dieser Zeit, ein vorwiegend visuell erzählendes Kino zu idealisieren. 1925 entsteht dann auch sein Debüt, das Melodram Irrgarten der Leidenschaft. Sein zweiter, Der Bergadler, ist sein einziger verloren gegangener Film. Man kann wenig über ihn sagen. Einer breiteren Öffentlichkeit in Großbritannien wird er immer dann mit seinem ersten Thriller Der Mieter von 1927 bekannt. Ein finanzieller und kritischer Erfolg, nachdem Hitchcock als junges Genie gehandelt wird. Im Gespräch mit François Truffaut nennt er ihn seinen eigentlichen Debütfilm. Diese Phase seines Schaffens, sagen wir mal bis Der Mann, der zu viel wusste, 1934, kann sicher noch als so eine Art Findungsphase verstanden werden. Von diesen 17 Filmen sind gerade einmal 3 Thriller, darunter Blackmail von 1929, einer der allerersten britischen Tonfilme. Ansonsten dreht er Boxfilme wie The Ring, Melodramen und Romanzen wie Waltzes from Vienna, ein Musical ohne Musik über die Konkurrenz zwischen Johannes Strauss und seinem Vater, den er persönlich ganz schrecklich findet. Er nennt ihn, glaube ich, seinen absoluten Tiefpunkt. Das britische Publikum lernt schnell seine spezifischen Figuren kennen. Agenten, Verräter, Mörder, Polizisten, Diebe, unschuldig Verurteilte, jeder Männer und jeder Frauen. Und auch seine großen Themen, seine Leitmotive sind schon aus dieser Zeit wiedererkennbar. Macht und Dominanz, Schuld und Sühne, Frauen und Männer, Doppel- und Wiedergänger, psychologische Abgründe, Paranoia, Voyeurismus, Pathologie. Bis 1939 arbeitet er im Vereinigten Königreich. In den Jahren vor dem Krieg dreht er überwiegend Agentenfilme. Bald ist er der angesehenste und wohlhabendste Filmemacher des Landes. Sein letzter Film in Großbritannien wird Riffpiraten mit Charles Laughton, über dessen Method Acting er nie etwas Positives zu sagen hatte. Schauspieler sollten wie Vieh behandelt werden, erklärt Hitchcock immer wieder. So eher semi-ironisch, man weiß es nicht. Er erzählt lieber mit der Kamera. Darsteller sind Werkzeuge. Seine Anweisungen an sie ließen sich oft auf Smile oder Cry herunterbrechen. Leider wollte er, sagen wir es mal so, lieber das Publikum führen. I was directing the audience, sagt er später über Psycho. Er zieht in die USA. Ferienfahrt und Ankunft hält er auf Schmalfilm fest. Will man seine Schaffensphase in Amerika periodisieren, hilft es sich den verschiedenen Studios anzupassen, für die er arbeitet. Schon 1938 unterschreibt er einen Vertrag mit Selznick International Pictures. 1940 gibt er für ihn sein erfolgreiches amerikanisches Debüt mit Rebecca. Doch mit dem kontrollsüchtigen Megaproduzenten David O. Selznick gerät er immer wieder aneinander. Er wird in dieser Zeit immer wieder an andere Studios ausgeliehen. Außerdem leistet er einen Beitrag zum Kampf im Zweiten Weltkrieg. Er dreht Propagandafilme. Auch seine regulären Produktionen handeln zu dieser Zeit oft vom Kampf gegen die Nazis. 1947 läuft der Selznick-Vertrag nach Film Wie ich kämpfe um dich, für den er mit Salvador Dalí zusammenarbeitet, aus. Und er gründet endlich seine eigene Produktionsfirma. Mit Transatlantic Pictures inszeniert er seinen ersten Farbfilm, Cocktail für eine Leiche, aus dem Jahr 1948. Ein Experiment und ein Flop. Wir sprechen später noch darüber. Auch Sklavin des Herzens von 1949 wird vom Publikum verschmäht. Schon war die Firma insolvent. Ein herber Rückschlag, fast ein Trauma. Hitchcocks Karriere gleicht einer Fieberkurve aus Erfolgen und Misserfolgen. Er war immer gleichzeitig Künstler und Showman. Die 40er und 50er gelten in beiderlei Hinsicht als seine Hochphase. In den 50ern beginnen junge Kritiker aus Frankreich und den USA, ihn als großen Autorenfilmer zu beschreiben. Umstritten bleibt er aber immer. Für Warner Brothers, die ihm als Produzent und Regisseur freie Hand lassen, dreht er Die Rote Lola mit Marlene Dietrich, Der Fremde im Zug, Ich beichte und seinen 3D-Film bei Anruf Mord. Als nächstes arbeitet er mit Paramount zusammen. Hier erscheinen 1954 Das Fenster zum Hof, 1955 Über den Dächern von Nizza, Sonjas erster Film von ihm, dann Immer Ärger mit Harry. Das ist dann auch der erste Film, für den er mit dem Komponisten Bernard Herrmann engagiert, der die Musik für alle Filme bis Mani im Jahr 1964 dreht. Mit Der Mann, der zu viel wusste, legt er seinen eigenen Film von 1934 neu und in Farbe auf. Er beginnt in dieser Phase immer stärker auf sein eigenes Werk zu rekurrieren. Er beginnt, wir erleben das ja hier in diesen Podcasts immer wieder, sein eigenes Bezugssystem zu werden. In den 50ern steigt er auch ins Fernsehgeschäft ein. Von 1955 bis 65 etwa läuft Alfred Hitchcock Presents, später The Alfred Hitchcock Hour. Eine Handvoll Episoden inszeniert er selbst, ansonsten werden RegisseurInnen wie Robert Altman, Ida Lupino oder Sidney Pollack engagiert. Die letzte Folge überhaupt dreht ein junger Mann namens William Friedkin, den Hitchcock rügt dafür, dass er keine Krawatte trägt. Die Einnahmen aus den Fernsehproduktionen ermöglichen Hitchcock, sich auf persönlichere Filme zu konzentrieren, etwa Vertigo, seinen letzten Film für Paramount. Ein Film, den er wegen nur einer einzelnen Idee aus der Romanvorlage dreht, wie eine Frau in eine andere verwandelt wird. Und so beginnen diese Produktionen oft ihr Leben. Nicht als Geschichte, sondern als fixe Idee. Ein einzelner Aspekt eines Romans fasziniert ihn. Dann liest er einen Autor ein Treatment ausarbeiten und einen anderen Autor dieses Skelett mit Dialogen auffüllen. Für mich ein total interessanter Gedanke. Was die Leute sagen und was sie tun, hat manchmal relativ wenig miteinander zu tun. Mit der Finalisierung seiner detaillierten Storyboards, die er immer selbst malt oder weitestgehend selbst malt, sah er die kreativen Arbeiten als beendet an. Der eigentliche Dreh war nur noch eine technische Verrichtung. Es ging darum, eine Kongruenz zwischen Vorstellung und Film zu erzielen. Seine Karriere, seine Regie, die Geschichte der Filme, immer wieder geht's um Kontrolle. Um die Macht des filmischen Mediums, des Kinoapparats und um die Macht der Menschen untereinander und aufeinander. Diese Diskrepanz zwischen Gedanken und Realität, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die ich gerade schon angesprochen habe, die ihm am Set trieb, die kennt wohl jeder von sich selbst. Hitchcock lässt aufwendige Sets bauen, oft verbindet er Drehs an Originalschauplätzen in der Totalen mit Nahaufnahmen aus dem Studio. In den 60ern dreht er letzte große Erfolgsfilme wie Psycho oder Die Vögel und umstrittenere Titel wie Mani und Topaz. Er kann in den 60ern und 70ern seiner eigenen Kanonisierung zusehen. Er hält einen Stern auf dem Walk of Fame, wird in Cannes gezeigt, erhält Adelstitel und seinen sehr verspäteten Ehren-Oscar. Mit Frenzy kehrt er 1972 nach London zurück. Familiengrab wird 4 Jahre später sein letzter Film. Wahrscheinlich gibt es so viele Kernthesen seines Werks wie Hitchcock-Bilder. Die Autoren des Cahiers du Cinéma fanden in dem Film die große Suche nach Gott. Der spanische Autor Jorge Luis Borges sah in ihm die Chance auf große Kunst für ein Massenpublikum. Ich würde sagen, er legt eine seiner Kernüberzeugungen ausgerechnet dem Mörder Norman Bates in den Mund. Wir sitzen alle in unseren privaten Fallen. Wir sind wie die Ratten. Wir kratzen und schlagen, aber nur in die Luft oder uns gegenseitig. Wir kommen der Freiheit dadurch nicht einen Zentimeter näher. Für mich handeln Hitchcocks Filme vom verzweifelten Kampfen des Menschen gegen sich selbst, von der Gefangenschaft in unserer eigenen Perspektive und der Sehnsucht, unserem beengten Leben zu entkommen. Von den Grausamkeiten, die wir manchmal dafür verüben, gegen uns selbst und gegen andere. Und davon, wie Marion Crane dann kurz auf Norman Bates ergänzt, dass wir uns manchmal freiwillig in diese Fallen des Daseins begeben. Schrecklich ist hier, was wir uns einander antun, aber ebenso schrecklich ist, was wir uns antun lassen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, mit euch über diese 6 Filme von Hitchcock zu sprechen.
Vielen, vielen Dank für diese tolle Zusammenfassung. Etwas, wovon wir dann noch so ein bisschen vielleicht zehren können, wo wir ein bisschen so auch zurückgreifen können. Sonja, Lukas meint, es gibt wahrscheinlich, weiß ich nicht, hunderte, tausende Hitchcocks. Welchen findest du denn, oder welche findest du besonders interessant?
Ja, also es stimmt natürlich, es gibt super viele Hitchcock-Bilder, super viele Herangehensweisen an Hitchcock. Und bei mir schwankt das tatsächlich. Also ich finde sehr spannend diese ganze Auseinandersetzung mit seiner Kameraarbeit und wie er Geschichten erzählt. Ich habe aber tatsächlich jetzt vor kurzem recht viel Hitchcock aus den 40er Jahren geguckt und das hat dann mein eigenes Hitchcock-Bild nochmal ein bisschen verschoben, weil ich da tatsächlich auch sehr spannend finde, wie er die Beziehung arrangiert und wie er versucht, so ein bisschen ja Elemente vom Film Noir und vom Gothic-Thriller zu vereinbaren. Und das finde ich weiterhin das Faszinierende an Hitchcock, dass ich mir quasi ja jede Gruppe von Filmen nehmen kann. Oder ich, so wie es jetzt hier auch gemacht wurde, es sind einfach 5 Filme aus jedem Jahrzehnt einer und trotzdem entdecke ich automatisch Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, das ist es, was mich nachhaltig an Hitchcock fasziniert, was ich auch recht einzigartig finde. Das mag aber auch daran liegen, dass er so viele Filme über so lange Zeit gedreht hat. Und was ich, also ich finde, ein Teil seiner Faszination macht gerade das aus, dass jeder seinen eigenen Hitchcock hat. Und ich kann alleine stundenlang darüber nachdenken, was ist denn jetzt mit seinen Frauen? Also ist er sexistisch oder ist er es nicht, ohne auf eine eindeutige Antwort zu kommen?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man da ganz viele verschiedene Fragen dran hat an dieses Werk und dass es einen aber auch so beeindruckt, also wie man ja der berühmteste Regisseur der Welt quasi überhaupt sein kann, wie man das wird. Ich finde diese Aufstiegsgeschichte total interessant. Ich finde, in einer Zeit, wo wir sehr viel natürlich auch so Überarbeitung und alles kritisieren und dann dieses Leben sich nochmal anhört von dir, Lukas, also wie man da quasi erstmal durch diese Zwischeneinblendungszeichnung da irgendwie zum Film gekommen ist und dann wirklich versucht hat, alles zu lernen und in einem Affenzahn diese ganzen Filme auch rausgebracht hat und ja, da so ein richtiges System gebaut hat, trotzdem irgendwie gesellschaftlich relevant war, gleichzeitig erfolgreich war, dann aber auch noch vom spätestens dann vom Cahiers du Cinéma zum großen Künstler irgendwie erklärt wurde. Also ich finde es ganz faszinierend. Wie wird man eine Ikone eigentlich? Wie passiert das? Und ist es tatsächlich so, dass diese Filme dann aber nicht nur wie Zeitdokumente wirken, sondern auch heute immer noch so verdammt aktuell, zumindest manche. Und kann man auch immer wieder neue Fragen daran stellen. Wir können ja mal einfach anfangen, durch das Werk durchzugehen mit The Lodger oder Der Mieter von 1927. In diesem Truffaut. Wie war das? Truffaut hat sich mit ihm getroffen und in 50 Stunden mit ihm geredet und da kam dann dieses große quasi jetzt Standardwerk raus, wo wir
genau,
viele von Hitchcocks Ideen draus kennen.
Gemacht.
Ja, genau, Hitchcock-Truffaut nennt man es auch, wo so der durch seine ganze Karriere eigentlich nochmal durchgeht und man natürlich den Genuss hat, dass man nicht nur Hitchcocks Sicht auf sein eigenes Leben sieht, sondern eben auch nochmal das von Truffaut und die sich da wirklich ja ewig drüber unterhalten. Da sagt er, das ist jetzt sein eigentliches Debüt eigentlich gewesen. Eigentlich war es sein dritter Film, aber eben vielleicht der erste Hitchcock, basiert auf dem gleichnamigen Roman. Es geht um Jack the Ripper in London. Der ist, ja, wie Hitchcock vielleicht auch, auf blonde Frauen abgesehen hat. Und diese Mordserie ist da gerade am Laufen. Und eine blonde Frau, der das Angst macht, ist Daisy. Sie ist Model, wohnt bei ihren Eltern, wo auch ein junger Mann einzieht, gespielt von Ivor Novello, der Beschreibung des Täters eben sehr ähnlich sieht. Daisy und er kommen sich näher. Ihre Mutter vermutet, dass es sich bei ihm um Jack the Ripper handeln könnte. Aber er ist es nicht. Er ist der Mörder selbst auf der Spur, weil dieser seine Schwester umgebracht hat. Wir werden da länger im Unklaren gelassen, aber tatsächlich ist es so, dass es da dann relativ klar ist, dass er das nicht war. Und das Interessante an diesem Film ist natürlich, dass wir uns hier noch in der Stummfilm-Ära befinden. Also Hitchcock ist ja jemand, der immer viel auf, du hast schon angesprochen, sondern auf Bewegung, auf Denken durch Kamera gegeben hat, auch in späteren Filmen, als dann der Ton dazugekommen ist. Hier noch vom deutschen Expressionismus beeinflusst. Das Studio, das fand ich ja interessant, fand diesen Film ja richtig schlecht, also man wollte ihn erst nicht zeigen und dann hat es so ein bisschen gedauert und dann hat man ihn doch rausgebracht und Hitchcocks Karriere hätte eigentlich hier schon beendet werden können, aber dann wurde das eben ein großer Erfolg und die Bioscope hat zum Beispiel geschrieben, der beste britische Film, den es jemals gab und natürlich ist hier dran spannend, erkennen wir hier schon in diesem Film, den er selber als seinen ersten bezeichnet, so seine Handschrift, vielleicht sein späteres Genie. Sonja, siehst du das hier schon drin?
Ich finde, an dem Film lässt sich fast alles zeigen, was sich so durch den Rest seiner Karriere zieht. Das beginnt tatsächlich schon mit diesem Truffaut-Buch, das du zitiert hast, was ja von vielen tatsächlich als so die Wahrheit zu seinen Filmen genommen wird. Aber tatsächlich ist es natürlich massive Rezeptionssteuerung von ihm selbst betrieben. Das ist ja, dafür ist er ja auch bekannt, für diese Selbstvermarktung. Also viel, was wir von Hitchcock heute sehen oder wie wir ihn sehen, ist ja von ihm selbst so gesteuert worden. Und The Lodger ist nun mal nicht sein erster Film. Da kann er so schön reden, wie er möchte, aber tatsächlich ist er es nicht. Aber es ist schon der erste Film, in dem diese ganzen Themen vorkommen, die auch in Hitchcocks späteren Filmen kommen. Also wir haben einen Mann, der unschuldig unter Verdacht gerät und seine Unschuld beweisen muss. Die einzige, die ihm glaubt, ist die junge Frau, die natürlich in ihn verliebt ist und die blond ist. Und wir haben den eifersüchtigen Freund, der eigentlich noch mehr Schaden anrichtet und Menschen in Gefahr bringt. Und wir haben sogar auch schon die Fixierung auf blonde Frauen, denn nur sie sind ja das Ziel des Killers. Und ich finde, auch in der Inszenierung findet man schon ganz viel von Hitchcock. Also da ist einmal so eine Einstellung von der Treppe, wo man das Gefühl hat, die Kamera fährt da fast runter. Und wir werden in den Filmen, über die wir heute noch reden, andauernd irgendwie, also nicht andauernd, aber immer wieder Treppen sehen, die eine besondere Bedeutung gerade im Zusammenhang mit Mord spielen. Und wir haben auch schon diese visuellen Spielereien. Und zwar gibt es ja von Anfang an immer so Zwischeneinstellungen, wo das Golden Curls Zeichen blinkt und man weiß nicht so genau, woher es kommt. Und es ist natürlich direkt verbunden mit den blonden Frauen und Daisy, die unschuldige junge Frau, die sich in den Untermieter verliebt hat. Wobei, so unschuldig ist sie gar nicht. Aber die junge Frau, die sich in den Untermieter verliebt hat, hat ja auch goldene Locken oder blonde Locken. Aber dieses Golden Curls Zeichen blinkt dann auch noch in der letzten Einstellung. Und das ist tatsächlich auch die Einstellung, die sich bei mir so vom ganzen Film am nachdrücklichsten eingeprägt hat, weil es sowas hat von, okay, wir haben jetzt den Killer gefasst, den wir ja nie sehen. Also wir wissen ja nicht, wer es tatsächlich ist. Aber diese Bedrohung ist immer noch da. Und das ist für mich auch sehr, sehr Hitchcock, mit so kleinen Dingen klarzumachen, okay, dieser Fall ist jetzt abgeschlossen, aber die ganze Bedrohung ist damit natürlich nicht aus der Welt.
Ja, das finde ich nämlich auch total spannenden Aspekt, dass es halt kein Whodunit, sondern eigentlich ein Who Didn't Do It irgendwie ist. Also ein Film darüber, dass jemand, wie schon gesagt, unschuldig angeklagt wird und dass dieser Kriminalfall eigentlich so nebenher läuft, dass er diese klassischen Procedural-Aspekte des Ganzen so ein bisschen zur Seite schiebt und letztlich guckt, was bedeutet das für die Beziehung von eigentlich drei Menschen, einem Polizisten und seiner vielleicht zukünftigen Ehefrau und diesem neuen Mann, der jetzt ankommt und dieses bestehende Gefüge durcheinander bringt? Natürlich sind da noch andere Figuren, so eine relativ typische Mutterrolle, aber das ist ja der Kern des Ganzen. Er interessiert sich für das Mechanische dieser Kriminalgeschichte gar nicht so sonderlich, sondern ordnet das hier sofort so ein. Und wie schon gesagt, es ist natürlich ein Film, der ganz viele interessante visuelle Ideen hat. Man merkt sofort, warum hier ein eigener Touch ist, warum auch die Leute sofort sich den Namen dieses Mannes merken konnte. Zum einen finde ich spannend, wie er mit diesen Texttafeln umgeht, indem er sie in der Welt verortet, indem er sie einerseits natürlich so ganz expressionistisch designt, mit so einem sehr modernen, schroffen, zugespitzten Zeichen und Dreiecken und so, wie das Zeichen des Killers, das halt irgendwie immer sein Echo findet, aber auch, dass er sie zum Beispiel wie dieses Golden Curls, dieses leuchtende Zeichen, so in die Welt hineinsetzt. Also, dass er so auf interessante Weise so Symbol und Schrift so zusammenführt. Und ich finde, das ist irgendwie ja schon deutlich etwas, das sonst nicht so viele machen. Ich finde, er hat auch so ganz viele einzelne visuelle Ideen. Die bekannteste ist natürlich, okay, diese Glasdecke, die er einbaut, um dass die anderen das Herumlaufen des Lodgers hören, visuell darzustellen. Also er arbeitet schon auf interessante Weise mit so einer, sagen wir mal, Synästhesie. Ein Geräusch wird sichtbar. Das kennen wir ja eigentlich eher aus dem Malen, aus Cartoons oder so, aus der Kunst, aus der bildenden Kunst oder so. Aber das bildet hier ganz interessant ein. Und aus so kleinen Einzelsymbolen, also wie zum Beispiel, dass ein Fenster halb hochgeschoben worden ist und dann wird ein Kreuzschatten auf das Gesicht unserer Hauptfigur geworfen. Und den finde ich natürlich auch eine ganz große Stärke dieses Films. Yvonne Novello sieht faszinierend aus. Ich fand einen Vergleich ganz interessant. Bei einem BFI-Text wurde er der Robert Pattinson seiner Zeit genannt. Und da war ich so, ah ja, das sehe ich. Also so auch irgendwie dieses Matinee-Idol, das er ist. Und ich finde ihn auch eine interessante Figur einfach außerhalb des Films und die Frage, was er da reinbringt. Er hat ganz viel Musicals geschrieben und hat mehr oder weniger offen hinter den Kulissen homosexuell gelebt. Und ich finde das interessant, also wenn man Robin Wood liest, der ja auch so eins der Standardwerke über Hitchcock geschrieben hat, dann findet er natürlich da auch seinen eigenen Zugang zu diesem Film. Und diese Idee, dass der Gejagte da auch seine eigene Erfahrung irgendwie quasi doppelt, das finde ich irgendwie spannend. Ich glaube nicht, dass Hitchcock da viel mitarbeitet, aber das ist ja irgendwie auch ein interessantes Thema, weil wir das so später ja auch bei Anthony Perkins ja so ähnlich haben eigentlich. Also da sehe ich diese Verbindung irgendwie. Und ich finde spannend, dass er immer diesen Figuren, die am Rand der Gesellschaft stehen und die vielleicht sogar aufrichtig gefährlich sind, so eine Empathie entgegenbringt, dass er zumindest immer sagt, es ist wichtig, dass wir auch deren Motive und deren Zugang zur Welt begreifen können.
Genau, ich habe das schon gesagt, es ist dieses Motiv auch von Hitchcock, der Unschuldige wird des Mordes bezichtigt, natürlich einmal irgendwie intradiegetisch, weil wir das ja, was ja im Film nicht klar ist, aber natürlich auch fragen wir uns das ja auch, das ist ja tatsächlich irgendwie ganz gut eigentlich ausgewählt, auch von dir, Lukas, ne, als mit Frenzy, den wir am Ende haben, ja wie so ein Spiegelfilm auch, ne, also man ist wieder in London, es gibt wieder den Unschuldigen, der dieser bezichtigt wird, vielleicht ein Serienkiller zu sein, wobei wir das da natürlich früher wissen. Ich fand spannend, dass Hitchcock ja Truffaut erzählt hat, dass er das eigentlich nicht so machen wollte, dass das so klar ist für uns, dass er das nicht ist, sondern dass es noch am Star-System irgendwie lag, dass Yvonne Novello eben da ganz berühmt war und dann konnte man halt nicht sagen, der ist Jack the Ripper und man konnte auch nicht sagen, der ist vielleicht Jack the Ripper, sondern das musste man relativ klar machen. Findet ihr das spannend, dass das hier so relativ klar ist? Weil Sonja, du meintest ja gerade, eigentlich bleibt es am Ende so ein bisschen offen, denn Hitchcock meinte zu Truffaut halt auch, er hätte es eigentlich gerne noch stärker offen gelassen, was ja aber eigentlich nicht so eine, also da war dann Truffaut auch verwundert, nicht so eine Hitchcock-Sache ist am Ende, dass wir am Ende gar nicht richtig wissen, was los ist. Findest du das quasi hier im Vergleich zu den anderen Filmen einfach interessant, dass es so klar ist?
Naja, wir wissen hier ja schon, dass der Untermieter unschuldig ist. Wir sehen nur den tatsächlichen Täter nicht. Und ich finde es tatsächlich schade, dass es so relativ eindeutig ist. Und ich kenne tatsächlich die Buchvorlage. Und da ist es ja so, dass der Untermieter tatsächlich schuldig ist und dass seine Vermieterin ihm hilft, der Polizei, also sie hilft ihm nicht direkt, aber sie beeinflusst so ein bisschen, dass er von der Polizei nicht enttarnt wird. Und er kann dann auch am Ende fliehen und das ist natürlich noch eine Ecke creepiger und unheimlicher, als das hier bei Hitchcock der Fall ist. Und deswegen, ich sehe, dass der Yvonne Novello hier unschuldig ist und dann am Ende sich ja auch als durchaus wohlhabender Junggeselle entpuppt, der Daisy heiratet oder zumindest sind sie ein Paar, tatsächlich einfach nur so als Konzession zu, okay, Yvonne Novello ist zu sympathisch, den dürfen wir nicht den Bösewicht machen. Was ich da aber tatsächlich durch das Zeigen, dass er ja offensichtlich aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, ganz schön finde, ist, dass in dem Buch die Klassenverhältnisse eine große Rolle spielen. Also das Ehepaar, das vermietet, die müssen vermieten. Und wenn sie keinen Untermieter finden, dann fliegen sie wahrscheinlich aus ihrer Wohnung und müssen auf der Straße leben. Und dann kommt
Enteignen.
Bitte?
Direkt enteignen.
Und dann kommt halt dieser Untermieter, der ihn ermöglicht, ihr Leben weiterzuführen. Und das ist ja in dem Film nicht wirklich da. Aber so am Ende, dadurch, dass dann der Untermieter tatsächlich reich ist, wird dann noch mal deutlich, es gibt aber auch hier Klassenunterschiede. Das hat mir ganz gut gefallen.
Ich finde noch ganz interessant, wie zentral tatsächlich diese Ménage à trois hier ist. Weil ich auch immer das Gefühl habe, das wird natürlich selten explizit bei ihm, aber Hitchcock ist ja eigentlich auch für mich ein Rom-Com-Regisseur. Jemand, der immer wieder ganz viel Wert legt auf diese Beziehungen und diese Wortgefechte, die manchmal später so ein bisschen Screwball-artig auch sind, vielleicht langsamer als dort. Aber ich finde, das deutet sich auch hier schon so mega früh an. Das wird natürlich immer expliziter, je mehr er tatsächlich halt, ja, sprechen lassen kann. Das ist hier nicht so gut möglich. Die Texttafeln sind ja sehr beschränkt. Aber ich finde, das deutet hier sich so an. Und das finde ich irgendwie so einen interessanten Aspekt, dass das bei ihm immer mitläuft, dass diese Thriller-Sachen oft manchmal minutenlang oder ganze so Sequenzen lang so vergessen werden und man sich dann auf einmal auf Beziehungen konzentriert. Also selbst in, was weiß ich, das Fenster zum Hof geht es ja im Kern genauso gut um diesen Mord, genauso sehr um diesen Mord wie um die Frage, ob die beiden jetzt zusammenkommen und ob sie heiraten. Und diese Parallelstrukturen finde ich ganz spannend, weil immer so das Groteske, das Schreckliche und das relativ Alltägliche so nebeneinander daherläufen und zusammenfließen. Und einen anderen Aspekt, den ich hier ganz spannend finde, sind einfach wie einzelne Bilder funktionieren, wie die ausgeleuchtet sind. Gerade diese letzte Sequenz, wenn unser vermeintlicher Mörder, unser Mieter, am Zaun hängt, so merkwürdig Jesusartig. Er beschreibt das ja auch in dem Truffaut-Interview, okay, das sind so ein bisschen so christliche Bilder, ein Christusbild. Aber ich finde vor allen Dingen, wie dieser Nebel da so rumgeht und wie das beleuchtet ist, das ist einfach eine visuell total irrsinnige Szene. Also ich finde, gerade wenn man eine vernünftig restaurierte Fassung irgendwie anschaut, ist das auch ein Film, der einfach schon zeigt, wie schön manchmal diese Bilder sind. Er ist natürlich nicht so unfassbar schön wie sowas wie Vertigo, in dem man wirklich schwelgen kann. Aber ich mag immer diese Welten, die Hitchcock erschafft. Christian, du hattest gestern irgendwo geschrieben, du könntest da nie so drin schwelgen. Aber das gelingt mir schon tatsächlich sehr gut. Diese Welten, die immer so halb Traum und Simulation und halb einfach die ganz konkrete Wirklichkeit sind, die er schafft, die sind für mich wahnsinnig reizvoll.
Es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl halt jetzt so gehabt beim erneuten Schauen von Filmen, die ich schon kannte, aber es war auch so ein bisschen unterschiedlich, dass ich manchmal die Filme beim ersten Mal einfach beeindruckender fand, wobei viele wahrscheinlich sagen würden, nein, das ist natürlich falsch. Man entdeckt immer wieder was und das stimmt auch. Aber für mich bringt beim Meister of Suspense tatsächlich die Suspense auch was. Und es ist ja auch cool, dass man so ein Werk hat, wo so viele Filme zu entdecken sind. Wie seht ihr denn so dieses Gesellschaftsbild, das Hitchcock hat? Ich finde das ja interessant, wenn wir sagen, wir haben meistens normale Menschen, die irgendwie in Verbrechen reingeraten. Das bedeutet ja einerseits, dass er die schon komplexer zeichnet als so wie sonst so den guten Bürger normalerweise sehen, ne? Die beginnen dann vielleicht auch kleine Verbrechen und Missgeschicke. Andererseits, wenn sie dann manchmal eben großen Verbrechen bezichtigt, die sie gar nicht begangen haben. Gibt ja auch viele, weiß nicht, aktuellere Filme, weiß nicht, Die Jagd von Thomas Winterberg zum Beispiel, wo sowas dargestellt wird, so eine Gesellschaft, die dann einer Person irgendwie nicht glaubt, weil alle Hinweise in eine Richtung deuten. Hier ist es ja dann so, er war es am Ende nicht. Er wird ja dann so gerettet vom Zeitungsjungen, also von den Medien eigentlich, ne? So die Polizei macht dann doch ihre Arbeit, sie kriegen den Killer und die Medien publizieren das dann und dann ist ja, ne, so Saved by the Bell, war, ist es noch mal so
ja, und vom Polizisten ganz gut gegangen. Von dem, ja, der ehemals genau. Sein Konkurrent war.
Wie ist es so? Also findet Hitchcock einfach alles immer interessant und hat das Gefühl, bei jedem gibt es Abgründe und natürlich muss der Staat und die Polizei so seine Arbeit machen oder denkt ihr, habt er sagt hier eher so, dieser Typ war doch eigentlich unschuldig und die Gesellschaft ist eigentlich, weiß ich nicht, sehr verlogen und nur durch einen glücklichen Zufall hat das hier quasi geklappt.
Ja, ich finde, also gerade jetzt hier bei diesem Beispiel ist, also er wird am Ende von den Polizisten gerettet, aber das Retten würde ich auch definitiv in Anführungszeichen setzen, weil der Polizist hat ihn ja überhaupt erst in die Situation gebracht, gerettet werden zu müssen und zwar nicht aufgrund irgendwelcher Beweise, sondern weil er schlichtweg eifersüchtig war. Und wenn man jetzt mal am Rande zur Überinterpretation sich bewegen will, dann könnte ich auch sagen, das ist quasi ein frühes Beispiel für Polizeiwillkür, wo der Polizist eben nur, um die Frau zu gewinnen, einen anderen Unschuldigen ins Visier nimmt und dann entsteht eben dieser Lynchmob und dann benimmt sich der Polizist am Ende noch so, als hätte er ihn gerettet. Das finde ich ein bisschen, ja, ich fand es interessant einfach, wenn man den Film heute guckt. Und was ich bei Hitchcock aber so generell hinsichtlich der Gesellschaft sehe, ist, dass da bin ich bei Lukas mit diesem Weltenbauen. Also er baut schon in seinem Film so eine eigene Welt, mit die aber nicht unbedingt in der Realität oder in der wirklichen Welt zu dieser Zeit verankert sein muss. Vielleicht mit Ausnahme von seinen eher propagandistischen Filmen in den 40ern. Aber ansonsten sind diese Welten, die er hat, schon meistens auch so ein, ja, wie so ein eigener Mikrokosmos, in dem er sich bewegt. Und in dem aber die Polizei doch in der Regel die Dummen sind. Also es ist, ich glaube, er hat keinen Polizisten als Helden, sondern die Polizei und so staatliche Behörden mit diesen kleinen Ausnahmen in den 40ern, wo es ja ein paar durchaus begabtere Spione gibt. steht er diesen staatlichen Institutionen, glaube ich, eher kritisch gegenüber.
Die Polizisten sind wahnsinnig so mit Angstbildern aufgeladen. Also ich will nur zum Beispiel an den aus Psycho erinnern, der sich hinter dieser schwarzen Sonnenbrille ja quasi so ein bisschen verschanzt. Und ich habe das Gefühl, ihm geht es schon immer sehr stark um das Individuum, das sich halt gegen eine Außenwelt verteidigen muss, das halt irgendwie sich abgrenzt, ohne dass man das Gefühl hat, der ist jetzt unbedingt, was weiß ich, ein Libertärer, dem es darum geht, dass der Einzelne das wichtigste Element ist. Er führt die Menschen natürlich auch immer zusammen. Er ist auch kein Gegner von irgendwie einer Gesellschaft oder sowas, von Zusammenhängen, aber er sehnt sich halt immer danach, dass der Einzelne sich schützen kann gegen die Willkür des Äußeren, dass der Einzelne nicht ausgeliefert ist, sondern er sehnt sich danach, dass es immer Kontrollinstanzen und Strukturen gibt, die diesen Einzelnen eben auch beschützen. Und ich glaube, diese Angst vor Macht ist auch immer sofort so was Psychologisches. Also es gibt ja auch ganz viele Texte von Zizek über Hitchcock, und da geht es oft darum, dass bei ihm eigentlich das Über-Ich genauso pervers und genauso grausam ist, wie halt das Es, also dass so die niedersten Impulse und die höchsten Ordnenden beide irgendwie auf ähnliche Weise auf das Ich einprasseln und es verzerren und ihm Schmerzen zufügen. Und ich glaube, das merkt man auch in solchen Situationen, dass das vermeintliche Über-Ich total geprägt ist von sowas Animalischem, von der Gier, von der Eifersucht und einfach von dem Willen hier so ein, also das ist ja wirklich so primitiv, der Konkurrent ist da, Uga Uga, er muss weg, wie werde ich ihn los? Und dann greift man nicht wie früher zur Keule, sondern man hat halt neue Mittel gefunden, wie zum Beispiel die Anklage.
Ich würde zu den 39 Stufen übergehen. Habt ihr noch irgendwas so zu dieser Zeit oder sowas anzumerken oder zu dem dazwischen?
Na, Ich finde halt diese 20er spannend, weil man merkt, wie er nach und nach seinen Stil findet, wie er dann sich relativ mühelos, muss man ehrlich sagen, an den Tonfilm anpasst. Und ich glaube, spannend am Hitchcock dieser Zeit ist, wie er sehr ähnliche Ideen variiert, was ja in seiner späteren Karriere auch so total präsent ist. Also wie er durch so leichte Variationen von bestehenden Themen und dann so einfach so clevere Einzelideen, relativ generische Stoffe so, was heißt aufwertet, aber er zumindest eine neue Qualität in ihnen findet. Und ich glaube, das definiert ihn in den 20ern und in den frühen 30ern total stark.
Ja, das ist ja genau. Also man sieht tatsächlich so richtig die Weiterentwicklung eben anhand der Filme, obwohl die Themen oft so ähnlich bleiben. Ich finde es auch interessant, ne? Also wenn wir gut jetzt aber in dieser Auswahl vor allem, aber auch so halt ähnliche Themen bei ihm haben, obwohl es ja immer Vorlagen sind, über die man sich ein bisschen hinwegsetzt. Aber es ist eben nicht alles selber von ihm erdacht, sondern auch immer nach den Stoffen gesucht, die dazu passen oder die er dann umsetzen will. Vielleicht auch welche, die man kammerspielartig, theaterhaft mit gar nicht so vielen Charakteren manchmal dann umsetzen will.
Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story.
That's exactly what it is. Only I prefer the word agent better.
I've known what it is to feel lonely and helpless and to have the whole world against me. And those are things that no man or woman ought to feel.
The 39 Steps kommt 1935, basiert lose auf dem gleichnamigen Roman von John Buchan. Und es geht wieder um einen, ja, recht normalen Mann, Richard, gespielt von Robert Donat, der eine Frau kennenlernt, die vorgibt, verfolgt zu werden und schließlich in seiner Wohnung getötet wird. Auf einmal wird ihm dieser Mord angehängt, er wird zum Gejagten, macht sich auf nach Schottland, um herauszufinden, was es mit den 39 Steps auf sich hat, von denen eben diese Frau gesprochen hat, und trifft natürlich eine weitere blonde femme fatale, Pamela, von Madeleine Carroll gespielt, die erst überhaupt nichts von ihm wissen will und ihm aber schließlich helfen kann. Und das läuft alles schließlich auf die finale Szene mit Mr. Memory hinaus, auf die wir gleich noch kommen müssen. Der Screenwriter Robert Towne hat dazu gesagt: "It's not much of an exaggeration to say that all contemporary escapist entertainment begins with the 39 Steps." Würdest du da zustimmen, Lukas?
Ich finde, es ist definitiv ein Film, den man in seiner eigenen Karriere immer wieder gespiegelt hat. The 39 Steps ist zum Beispiel ja offenkundig auch so eine Art Prototyp für sowas wie North by Northwest oder spätere Thriller dieser Art, die er inszeniert. Und ich glaube, man kann auch dann von so einem Film wie North by Northwest sofort die Beziehung zu sowas wie zum Beispiel James Bond aufmachen und von da dann auch zu anderen Figuren dieser Art wie Indiana Jones kommen. Also ich halte das zumindest nicht für abwegig, hier so eine Vorstufe von späteren Abenteuerfilmen und Action-Thrillern zu sehen. Also bis hin zu, was weiß ich, einem Jason-Bourne-Film oder sowas. Aber natürlich noch in einer rohen Fassung und ich finde sehr viel humorvoller, als diese Filme dann später werden, weil das ist ja auch eine merkwürdige Mischung, die wir haben. Robin Wood nennt das in seinem Buch einen pikaresken Roman, also so eine Art Schelmenroman, weil es so, es ist sehr episodenhaft, es ist sehr sprunghaft und es gefällt sich in diesem Fragmentieren in kleine Einzelteile. Das ist ja auch sicher etwas, dass wir dann diese späteren Filme alle aufweisen. Also ein James-Bond-Film ist ja auch so unterteilt in Set-Pieces und Schauplätze. Also, wie schon gesagt, ich finde diesen Vergleich nicht abwegig.
Ich glaube tatsächlich, das liegt vor allem an dieser doppelten Jagd, die man hat. Also wir haben einmal Richard Hannay, der die Wahrheit jagt, aber er selbst wird halt auch wiederum gejagt von der Polizei. Und das ist viel ausgeprägter als noch bei The Lodger. Und das ist für mich auch tatsächlich dieses Moderne oder das, was man jetzt in diesen ganzen oder in den folgenden Actionfilmen immer wieder findet. Das ist ja gerade bei der Jason Bourne, wie viele sind es denn jetzt? Also bei den Jason Bourne-Filmen.
Trilogie oder so. keiner weiß es mehr.
Es sind fünf, aber in einem spielt er nicht mit. Sondern genau, Jeremy Renner.
Glaube ich, nicht drin. Ja.
Also okay, dann bleibe ich bei, das ist ja bei den Jason Bourne-Filmen total offensichtlich. Da ist es ja auch immer diese doppelte Jagd. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass hier wirklich auch sehr deutlich wird, dass Hitchcock eben auch so ein Screwball-Regisseur ist. Und das liegt natürlich ganz stark an Madeline Carroll, die ja so als die erste typische Hitchcock-Blondine gesehen wird. Und die Genese dieser Figur ist ja ganz stark auf sie zugeschnitten. Sie hatte dieses Image als schöne, unnahbare Frau. Und jetzt ist sie da als Pamela ganz anders. Sie ist zwar auf den ersten Blick kühl, tatsächlich erweist sie sich aber als erstaunlich witzig und auch als sehr sexy. Und ich habe in dem fantastischen Buch von Christina Lane über Joan Harrison, die bei Alfred Hitchcock erst als Drehbuchautorin gearbeitet hat, später dann auch als Produzentin gearbeitet hat und unter anderem auch Alfred Hitchcock Presents zum Beispiel produziert hat, gelesen, dass die Rolle von Pamela am Anfang viel, viel kleiner war. Und erst dadurch, dass dann Madeline Carroll sie übernommen hat, wurde sie ausgeweitet. Noch während des Drehs wurden immer mehr Szenen mit ihr geschrieben, weil die gemerkt haben, das ist eine tolle Figur, so wie sie von Madeline Carroll gespielt wird. Sie hat halt dieses Kluge und Sexy, sie ist selbstständig, sie ist unabhängig und dass die Zuschauer wahrscheinlich das mögen werden, dass sie mit ihr lachen können, dass sie mit ihr weinen können. Und ich finde, das bringt dann diese Beziehung, die zwischen Pamela und Richard Hannay dann entsteht, die gipfelt dann wirklich in diesem Schlussbild, wo sie nun herausgefunden haben, was es mit den 39 Stufen auf sich hat. Und dann das letzte Bild ist aber, wie sie sich anfassen und immer noch die Handschellen um ihre Handgelenke haben, mit denen sie ja so lange aneinander gefesselt sind.
Ja, und ich meine, siehst du dieses Bild? Ja.
Ach so.
Das ist doch nur so ein Happy End mit unter, weil sie nicht schwierigen Vorzeichen ist.
Ach, ich finde das eigentlich immer ganz sympathisch, diese etwas kompetitiven Beziehungen, die bei Hitchcock so aufstehen. So dieses Gefühl, man braucht auch so ein bisschen das Reiben am anderen. Man muss auch so ein bisschen unterschiedlich sein und sich so nicht bekämpfen, aber zumindest necken in Beziehungen. Also das finde ich jetzt, das ist mir nicht völlig fremd, dass man nicht das Gefühl hat, es muss immer alles perfekte, durchgehende, engelsgleiche Harmonie sein, sondern dass er Spaß daran hat, das auch so als also auf so eine sehr freundliche Weise, manchmal nicht ganz so freundlich, wir reden bei Frenzy vielleicht noch später drüber, so diese Ehe und Beziehung als auch immer so einen komplexen Ort darzustellen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, man kann noch erwähnen, dass er mit den 39 Steps dieser Agentenorganisation, deren Bedeutung jetzt nicht so detailliert dann später aufgebreitet wird. Klar, wir haben nachher noch diese Flugzeug-Details und so, aber er hat da natürlich das erste Mal seinen MacGuffin. Ich glaube, wir haben da noch gar nicht so furchtbar viel drüber geredet, so diese leeren Bedeutungsträger, die bei ihm nur den Plot vorantreiben, nicht von ihm erfunden, aber sicher von ihm popularisiert. Und ja, das ist ja sicher auch So, ich glaube, diesen Film habe ich auch ausgewählt, weil er vieles als erstes macht. Ich würde ja auch sagen, Robert Donat als dieser Richard Handy-Charakter ist auch so ein bisschen der quintessentielle spätere Hitchcock-Held. Das sagt ja auch zum Beispiel Ernest Lehman, der Autor von Der unsichtbare Dritte, also von North by Northwest, dass er sich ganz stark an dem orientiert hat später.
Weil er ja auch so patriotisch ist. Also er müsste das ja, also ja, er wird.
Er ist Kanadier, oder? Ja.
Ja, aber also das, was er macht, um diesen Anschlag zu verhindern, das hat ja schon auch jetzt nicht direkt für Kanada, aber das hat sowas von dem aufrechten Bürger, der da versucht, was Gutes zu tun. Und das ist ja das, was dann bei Hitchcock, gerade bei den Filmen mit Spionageelementen, immer wieder vorkommt.
Und ich würde sagen, mit Professor Jordan, also hier mit dem Godfrey Turl-Charakter, haben wir auch so einen Prototyp für viele seiner Bösewichte. Ich glaube, in Making-of wird das irgendwie so ein Polished Villain genannt. So diese, also nicht sicher auch irgendwie in Teilen posch, aber definitiv so ein besonders intelligenter und smarter und irgendwie eleganter Schurke, der immer so ein bisschen cleverer scheint als der eigentliche Held und dann später trotzdem scheitert. Aber wie gesagt, wir könnten diesen Film wahrscheinlich so durchgehen und würden ihn so als, na, was heißt Ersatzteillager, aber so als Samenzelle für vieles, was bei Hitchcock passiert, entdecken immer weiter. Also man könnte das sicher so als DNA, aus der man Hitchcock klonen kann, benutzen.
Ja, ich finde vor allem, was hier so dazukommt im Vergleich zum Film davor und was Hitchcock irgendwann so später auf die Spitze treibt, ist natürlich dieser unglaubliche Spaß daran, das Publikum an der Nase herumzuführen und das alles auf so einen großen Twist-Moment irgendwie am Ende auch so hinleiten zu lassen, ne? Also wir haben ja so einen typische Bookends hier in dem Film. Wir sehen am Anfang diese Szene mit dem Memory Man, für mich das Highlight eigentlich dieses Films, so ein, ja, Schausteller-Darsteller, der irgendwie alles weiß, also der jeden Tag 50 Facts sich merkt und deswegen können Leute ihn halt alles mögliche fragen, auch so ein bisschen Fangfragen stellen oder sowas. Und dieser Typ ist für mich natürlich auch so ein bisschen Hitchcock, also er sammelt ein unglaubliches Material an ganz vielen Sachen, aber es ist auch immer alles so ein bisschen mit einem Witz durchzogen, ab und zu driften Szenen dann doch mal ins Komödiantische ab, dann muss aber dann doch wieder so dieses Kontrollfreakhafte durchkommen, dass man eben doch dann ganz genau weiß, wie weit zwei Städte in Kanada voneinander entfernt sind und es ist natürlich einfach, also wenn wir ihn so als Master of Suspense oder auch of Crime oder sowas sehen, einfach cool gemacht erstmal, dass wir am Anfang diesen Memory Man sehen. Am Ende läuft es natürlich darauf hinaus, dass es diesen Vertrag oder dieses Dokument über diese 39 Steps gar nicht gibt, sondern der Memory Man hatte sich dann natürlich das gemerkt. Und dann gibt es diese Szene, wo dann eigentlich alles, auf die er alles hinzuspielt, wo er, ihm dann zugeworfen wird, what are the 39 Steps? Und er kann dann nicht anders. Also er kann nicht anders, als sein Wissen dann doch preiszugeben, sein Geheimwissen, und wird dann dadurch erschossen. Und ich finde das einfach eine interessante Figur. Also einerseits, dass man irgendwie der Memory Man kann nicht anders als anzugeben, quasi, obwohl es sein Leben kostet. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Bild für Hitchcock vielleicht, aber vielleicht auch fürs Publikum, ja, also dass wir die ganze Zeit versuchen, so Sachen anzuhäufen und Wissen anzuhäufen, um dann am Ende vielleicht rauszufinden, hätte man vielleicht vorher drauf kommen können oder sowas. Ich finde, das ist hier drin, also diese erzählerische Strenge eigentlich, die später in den Filmen, finde ich, noch viel, viel stärker drin ist, dass Hitchcock ja, wie du vorhin meintest, Lukas, gesagt hat, ja, eigentlich ist das der Prozess, wenn das Drehbuch geschrieben ist, fertig. So ein bisschen wie später auch bei Haneke war, ja, der dann auch irgendwie so gesagt hat, wir filmen das halt so, wie das im Drehbuch steht und was anderes machen wir nicht. Für Hitchcock natürlich auch wahrscheinlich ein Aspekt der Selbstvermarktung, um dann, oder sich der des Umschneidens zu verwehren, zu sagen, ja, wir haben halt nur das gefilmt, aber das fand ich irgendwie ganz spannend, so diese, wie sich das hier zuspitzt und dieser Charakter von diesem Memory Man.
Ja, ich glaube, dieser Mr. Memory war ja auch eins dieser typischen Elemente, das er hatte, um dann daraus einen Film zu machen, das er spannend fand. Und ich glaube, was ihn auch noch definiert ist, zum einen natürlich, dass das wieder jemand ist, der sich selbst nicht entkommen kann, wie du schon gerade beschreibst, der seiner eigenen Rolle bis zum Tod treu bleibt oder dadurch in den Tod kommt. Aber ich glaube, das ist auch so eine interessante Vorstellung von Pflichterfüllung hat. Also ich glaube, darin sieht Hitchcock jetzt nichts Negatives, dass er dieser Rolle nicht entkommen kann in diesem Moment, sondern er sieht darin auch etwas irgendwie Ehrenvolles in diesem Gedanken, dass er sich so sehr davon prägen lässt, dass er ihn bis zum Ende führt, dass er dieser Rolle so, also dass er quasi mit seinem Memory-Schiff untergeht. Und ich glaube, das findet er interessant.
Aber wie ist es denn? Also ich hatte immer das Gefühl, aber da würde ich nochmal dann stärker drüber nachdenken, wenn wir mal das Special machen, dass zum Beispiel Scorsese auch immer interessiert ist an so Charakteren, die können irgendwie einfach nicht anders. Also die sind so und die versuchen sich vielleicht dann nochmal zu verbiegen oder nochmal ihren moralischen Kompass nachzusteuern, aber eigentlich laufen die direkt in ihr Verderben und das war irgendwie auch schon so ein bisschen in der Kindheit angelegt. Und bei Memory Man kann man ja sagen, ne, das ist so ein bisschen so ein Charakter, der dann halt über die Klippe springen muss, weil er kann nicht anders. Aber normalerweise haben die Hitchcock-Charaktere doch schon immer nochmal so die Möglichkeit, nochmal umzusteuern, oder? Also es ist ja schon so, dass vor allem für uns spannend ist, wie es am Ende ausgeht, oder? Ich frage mich gerade, wenn ich so die Filme durchgehe, natürlich, na, er hat aber auch schon so Charaktere, die doch in ihren eigenen Welten gefangen sind und dann doch auch ins Verderben gehen. Ich frage mich gerade, ob das so ein Muster bei ihm ist, vielleicht, das er interessant findet.
Ja, ich glaube, der Memory Man ist hier einfach auch eine Figur, die eine ganz klare Funktion hat. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, der kann nicht anders, sondern für mich ist das ja eine wichtige Figur, aber natürlich ganz klar eine Nebenfigur, die viel zu wenig ausgestaltet wird, sondern die einfach nur ihre Funktion zu erfüllen hat. Und das hat man bei Hitchcock immer wieder.
Aber in denen kann man manchmal genau so kleine Sachen ablesen. Aber genau, können wir mal so im Hinterkopf behalten vielleicht, ob es, wie das denn bei Rope auf jeden Fall, ist es auch so, dass sie da nicht rauskommen aus dem Scheiß.
Aber was ich ganz interessant fände, du hast vorhin uns erzählt, du hättest die Anfangsphase seiner Karriere irgendwann eine Weile chronologisch geschaut und gerade diese britische Phase. Wenn wir jetzt weitergehen nach Amerika, was sind denn hier in Großbritannien deine Lieblingsfilme von ihm? Also was sind die Sachen, die du den Hörern so ans Herz legen würdest?
Also ich würde tatsächlich unbedingt The Lady Vanishes jedem ans Herz legen. Das ist eine Geschichte über eine Frau. Nee, es geht noch nicht mal tatsächlich um eine Frau, die verschwindet, sondern es spielt in einem Zug und eine Frau glaubt, etwas gesehen zu haben, aber ihr wird nicht geglaubt und auf einmal fangen alle Mitreisenden an, ihr einzureden, sie hätte sich das nur eingebildet. Und das ist für mich auch tatsächlich schon so eine, ja, so ein Hinführen auf das Motiv, was wir dann ja auch in Rebecca haben, mit der Frau, die ihrem eigenen Verstand nicht mehr glauben kann. Das ist aber auch durch diesen geschlossenen Handlungsort im Zug. Es gibt ein paar Szenen außerhalb, aber da steckt auch ganz viel drin mit den Beziehungen der Charaktere untereinander. Und da wundert mich auch ein bisschen, dass der Film gar nicht so sehr bekannt ist. Es gibt allerdings auch einen sehr schlechten Film, das ist Jamaica Inn. Das ist ein Versuch, einen Piratenfilm zu machen, auch nach einem Roman von Daphne du Maurier. Und da würde ich jedem empfehlen, das Buch zu lesen und um den Film vielleicht eher einen Bogen zu machen, muss ich sagen.
Ich weiß nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen und mochte den Film eigentlich gern. Vielleicht fehlte mir das da, aber ich finde gerade so diese letzte Szene, diese Reden, zu denen sich Charles Laughton da aufschwingt und so, das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Aber ich glaube, mein Lieblingsfilm aus dieser Zeit ist tatsächlich Sabotage, basierend auf einem Roman von Joseph Conrad oder und auf jeden Fall auch so eine Geschichte von einem Doppelleben. Und ich finde sehr schön konzentriert vieles von dem, was Hitchcock ausmacht. Also Sabotage von, ich glaube, 1936 kann ich auch noch empfehlen.
I'll see you tonight at Brandon's party.
Okay. You can say yes, sir, just as well as in a taxi. Goodbye, darling.
Bye.
That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. What happened to David Kentley changed my life completely and the lives of seven others. Janet Walker, Henry Kentley, the boy's father, his aunt, Mrs. Atwater, his best friend, Kenneth Lawrence, a housekeeper named Mrs. Wilson, and the two who were responsible for everything, Brandon Shaw and Philip Morgan.
Ja, und dann gehen wir schon nach Hollywood und müssen über diese Zeit dann natürlich auch, vielleicht während wir über diesen Film reden, auch nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen. Cocktail für eine Leiche, Rope von 1948. Der erste Farbfilm von Hitchcock ist in Technicolor, basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Patrick Hamilton. Ist die erste Zusammenarbeit von Hitchcock und James Stewart, der ja in ein paar seiner ganz großen Filme dann auch mitspielen wird. Und ja, also als ich habe ihn zweimal geschaut und aber wirklich neulich erst das erste Mal gesehen und war wirklich umgehauen von diesem Film, weil der ja ein Gimmick hat, das wir noch heute im Kino bestaunen, manchmal auch verlachen bei manchen Regisseuren und Regisseurinnen, aber er findet in Echtzeit statt oder sieht zumindest so aus, als wäre er nur in einem Take gedreht, was natürlich früher nicht so richtig ging, aufgrund der Kameras und des Films und so weiter. 10 Minuten waren, glaube ich, möglich, aber viele der Schnitte sind eben dann versteckt und vor diesem Apartment, das wir da sehen, ist auch so eine riesige Stage aufgebaut, die quasi natürlich dann von Tag in die Nacht wechselt, also auch heute technisch noch ziemlich beeindruckend, dieser Film, finde ich. Es geht um zwei Männer, die einen alten Freund, David, erdrosseln und in ihrem Apartment in einer Truhe in der Mitte des Raumes verstecken. Sie machen das, weil sie damit beweisen wollen, dass sie das perfekte Verbrechen begehen können und intellektuell überlegen sind. Das soll sich dadurch zeigen. Und um diese Idee mal so richtig überzustrapazieren, richten sie dann in diesem Apartment eine Party aus und laden nur Menschen ein, mit dem das Opfer irgendwie in Verbindung steht. Den Vater, die Tante, seine Verlobte. Aber irgendwann fragen sich natürlich die Gäste, wo bleibt eigentlich David? Der wollte doch noch kommen und warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Nee, aber warum steht da eine Truhe in der Mitte des Raumes? Und ich finde, dass dieser Film schon ein krasses Destillat von Hitchcock auf so ein absolutes Minimum ist. Ich habe ja viele seiner Filme nicht gesehen. Es gibt ja noch andere sehr stark quasi Kammerspiele oder in diese Richtung gehen, wie Lifeboat zum Beispiel, kenne ich noch nicht, aber ich war davon sehr begeistert und dachte vor allem, wie bei manchen Klassikern, halt krass, das würde eigentlich heute 1:1 nochmal so funktionieren, diesen Film nochmal so zu machen. Und ich fände ihn sogar, wenn man ihn so ähnlich wie der gemacht wurde, nochmal so machen würde, auch heute noch relativ radikal. Aber damals war das ja ein ziemlicher Flop, dieser Film. Wie siehst du den, Sonja?
Also ich habe den jetzt auch zum zweiten oder dritten Mal gesehen und ich war tatsächlich überrascht, wie gut er funktioniert, wenn man weiß, was passiert. Ich finde den erstaunlich kurzweilig und was mich besonders fasziniert hat, ist, und das ist ja wohl auch der Grund, warum er, oder es wird als ein Grund angesehen, warum er damals gefloppt ist, das sind diese doch sehr deutlichen homosexuellen Konnotationen, die da mitspielen. Also sei es in der Beziehung zwischen den beiden, die sich während der Schulzeit kennengelernt haben und nun ja offensichtlich zusammenwohnen und auch in der Beziehung, in ihrer Freundschaft wirken sie ja mehr, als hätten sie eine Beziehung und nicht so sehr als Freunde, aber auch gegenüber James Stewart als der Lehrer. Das fand ich sehr interessant und das Zweite ist, dass ja diese moralische Verantwortung, die James Stewart als Rupert Cadell trägt, so nur im Ansatz thematisiert wird. Aber er ist ja derjenige, der mit seinen Schülern seine Theorien diskutiert hat. Und das sind ja junge Menschen, die durchaus anfällig sind für krude Ideen, die in dem Fall, das ist ja sehr offensichtlich, zumindest bei Brandon, dass er für den Lehrer geschwärmt hat, dass sie vielleicht auch mal was miteinander hatten, man weiß es nicht. Und der Film thematisiert das so nur so ein ganz bisschen. Es gibt so eine Einstellung, in der man halt in dem Gesicht von James Stewart deutlich erkennt, dass ihm jetzt so langsam dämmert, dass er da auch was mit zu verantworten hat. Aber tatsächlich ist er dann ja im Film derjenige, der das Verbrechen aufklärt. Und damit ist er so rehabilitiert. Und das ist für mich auch mit der Aspekt, den ich bei einem Remake spannend finden würde, weil wir ja auch in den letzten Jahren viel über Missbrauch und Gewalt in Internatsschulen und sowas alles gelesen haben und dass da in dieser Beziehung zwischen diesen Schülern, beiden Schülern und dem Lehrer noch ganz viel steckt, was beim Film, was man erkennt, aber was nicht sein Hauptaugenmerk ist.
Ich finde, für diesen Film gilt, was ich auch in unserer Folge über das Fenster zum Hof gesagt habe. Gerade in dieser totalen Konzentration findet Hitchcock eine unglaubliche Dichte von Motiven und Metaphern und Ideen, die so in diese ganze Welt hinaus streuen. Ich finde natürlich diese Frage nach Moral, nach Verantwortung, nach der Diskrepanz zwischen Idee und Tat eine der ganz zentralen. Ich finde, man muss sich auch bewusst machen, dass dieser Film 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs entsteht und in einer Zeit, in der man sich über seine Schrecken, über seine Abgründe erst langsam nach und nach völlig bewusst wird. Und ich glaube, Ruperts Zorn über dieses Gefühl von Überlegenheit, das Jimmy Stewart dann halt so kanalisiert, das ist schon ein sehr greifbares und ich kann mir vorstellen, wie das in einem Kinosaal gewirkt haben muss, dieses Gefühl, den Schrecken dieser Zeit nochmal so verdichtet zu haben und der Zorn auf diese Ideen, die dahinter stehen. Ich finde, das hat einfach so eine unglaublich unmittelbare Energie, die ich jetzt noch spüre. Man muss ja sagen, der ist damals kritisch auch stark verrissen worden, auch lange danach noch, auch weil Hitchcock und James Stewart beide diesen Film überhaupt nicht mochten. Hitchcock beschreibt ihn ja immer wieder so als leere technische Übung und das, muss ich sagen, empfinde ich überhaupt nicht. Natürlich nee, auch nicht. Durch diesen Kern der Beziehung zwischen diesen beiden, beziehungsweise den beiden und ihrem Lehrer, der natürlich etwas von einer Beziehung hat, was, also um nochmal auf Robin Wood zu rekurrieren, der sagte ja auch, das war einer der ersten Filme von Hitchcock, die er gesehen hat, und er hat sich auf eine ganz kuriose Weise mit diesen beiden Menschen identifiziert und rückblickend nach seinem Coming-out, sagt er, hat er das dann besser verstanden, weil er meinte, es ging ihm darum, dass die ein Geheimnis teilten und dass er das Gefühl hatte, sie konnten über das auf eine Weise kommunizieren, während alle außen sonst nicht dazu in der Lage waren. Und er beschreibt irgendwie diese Tat, bevor sich der Vorgang auf sie öffnet oder so, dass es vielleicht letztlich dann auch irgendwie halt um, ja, den sexuellen Akt geht und dieser Mord, dieses düstere Geheimnis, das sie verstecken wollen und so, dass er das einfach sehr greifbar fand. Ich finde, man findet aber noch viele andere Lesarten dafür. Ich zum Beispiel habe sie auch irgendwie so als Künstler gesehen, auf eine perverse Weise, wie sie sich eben auch sonst. Sie sagen ja an einer Stelle, the power to kill is like the power to create. Und man kann sich so richtig vorstellen, sie streiten sich dann nach dem Auftritt über ihre Performance und wollen aber gleichzeitig auch die ganze Zeit so mit ihren Mitteln identifiziert werden. Sie wollen als Künstler nicht so offensichtlich als die Eingreifenden verstanden werden, aber sie wollen schon, dass das Publikum versteht, wie sie das alles gemacht haben. Deshalb werden sie ja eigentlich auch entdeckt. Und das ist natürlich auch ein Hitchcock wieder, der sich hier spiegelt, der natürlich hinterm Vorhang stehen möchte, der arrangieren möchte, der Puppenspieler sein möchte, aber der auch in seiner Genialität erkannt werden können möchte. Und irgendwie diese Gleichzeitigkeit von verborgen bleiben wollen und sich aber nach außen drängen wollen. Das ist ja etwas, das Künstler oft definiert und das Hitchcock hier, glaube ich, ganz hervorragend trifft.
Das finde ich spannend, dass du es jetzt nochmal so sagst, weil ich fand so deinen Punkt natürlich auch total interessant, so welche Verantwortung hat eigentlich James Stewarts Charakter, der ihn ja diese Idee eingepflanzt hat. Der Witz ist ja, dass diese Idee unter anderem ja die von Friedrich Nietzsche ist und dem Übermenschen, also die beide haben das ja so ein bisschen von ihm gelernt. Nietzsche sagt ja in der Genealogie der Moral quasi, dass diese Begriffe Gut und Böse, die wir heute haben, so von den Juden und Jüdinnen in Ägypten erfunden worden, weil die da unterdrückt worden sind. Also eigentlich ursprünglich gab es mal nur Gut und Schlecht, Stark und Schlicht quasi, aber die Unterdrückten haben dann halt das Ressentiment erfunden. Also die Idee ist ja aber nicht so ein bisschen, dass unsere Moralvorstellungen eigentlich verlogen sind, unsere jüdisch-christlichen Moralvorstellungen, weil wir eigentlich doch gerne die Wölfe wären. Also wir sind nur quasi dazu gezwungen, die Schafe zu sein. Deswegen tun wir dann auch so, als wären wir gerne Schafe. Und was ich auch immer spannend fand an der Genealogie der Moral, dass es so diese Idee gibt bei Nietzsche, dass der Feind seinen Feind halt lieben muss, weil der auch nur so rigoros vorgeht wie er selbst. Und ich finde das interessant, wenn man jetzt fragt, er hat ihnen diese Idee mitgegeben, eingepflanzt, eventuell ja auch nur erstmal Nietzsche diskutiert, denn was dieser Film eigentlich schön zeigt, dann finde ich, ist, dass die beiden, wenn wir uns jetzt auf Nietzsche beziehen, Nietzsches Ideen so problematisch, die auch ne, so ein heutiges gesellschaftliches Festhalten oder sowas daran wäre, eigentlich nicht richtig verstanden haben, weil, wie du sagst, Lukas, die brauchen das Publikum. Also sie brauchen irgendwie die anderen, um sich dann so von ihrer Stärke überzeugen zu können. Es muss dann irgendwie dann nochmal dieses Thema auch auf den Tisch kommen. Sie sind nämlich eigentlich nicht so stark, wie sie gerne wären und so moralisch nicht überlegen, sondern moralisch abgehoben, weil dann hätten sie ihn einfach kaltblütig umgebracht und es würde sie gar nicht mehr interessieren, was dann danach ist, weil so würde es im Nietzschen Sinne halt der Starke einfach machen. Und sie haben aber also Angst, dass man ihnen auf die Schliche kommt und der eine ist ja die ganze Zeit auch nur am Schwitzen und so weiter. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich so eine ganz schöne, ja, vielleicht Dekonstruktion auch so, diese, also eines Filmbösewichts, der über allen steht, weil da, sie haben nämlich doch die Moral. Sie tun so, und das ist ja auch total witzig, das anzusehen gleichzeitig. Und auch sehr albern und fast auch wieder so eine Slapstick-Ebene. Aber das finde ich eigentlich ganz,
im Hintergrund ganz immer so spannend. Halb zusammenbricht. Ich finde das so witzig, wie er so James Stewart presst die beiden so ein bisschen, Brandon bleibt relativ kalt und er hat im Hintergrund steht er und hat eigentlich schon alles zugegeben. Und ich finde dieses Spiel mit Brandon, der immer weiter versucht, das enttarnt werden von sich zu schieben, mit dem Kontrast von Philipp, der zusammenbricht wie die klassische Krimi-Figur, die gerade alles zugibt, das ist schon sehr witzig gemacht auch einfach.
Ja, es hat fast so was SpongeBob-mäßiges. Ja, so, oh nein, so das Seil ist noch da. So irgendwie dieses Mal. Dann heißt der Film auch noch Rope und man denkt sich, oh ja, nein, das Seil. Und dann, also keine Ahnung, das finde ich irgendwie, also ich finde es einmal auf dieser ideengeschichtlichen Ebene, was man reininterpretieren kann, interessant, auch das als Homosexualität zu lesen, ne? Auch so, dass der dann sagt, doch, du hast doch dieses Huhn umgebracht. Und er sagt, nein, nein, ich habe das nie gemacht. Also dass man das so von sich abstreitet und so weiter. Aber ich finde auch, dass der Film so ein riesiger Flex ist von Hitchcock. Also wirklich zu sagen, guck mal Leute, so ist es. Das ist die Kiste, da ist die Leiche drin, die beiden sind übermütig, let's go. Und irgendwie sitzt man da und denkt sich, was für Arschlöcher, aber hoffentlich findet niemand die Leiche. Und ich finde, da hat einen Hitchcock dann halt.
Ich finde nur, also um nochmal auf diese Moral- und Nietzsche-Frage zurückzukommen, da finde ich dann tatsächlich aber auch wieder, dass es sich der Film dann am Ende so ein bisschen leicht macht, weil dann ja James Stewart auf das, ja, in Anführungszeichen Mördergen rekurriert. Also er sagt, natürlich ist es doch klar, das sind nur Ideen, aber in dir, Brandon, muss irgendwas stecken, dass du diese Ideen umgesetzt hast. Und das ist natürlich zu der damaligen Zeit eine recht populäre Idee und die hält sich ja auch sehr, sehr lange. Aber das ist für mich auch, war es auch so ein bisschen Ausweichen aus der Moral. Und ich wollte, dass sie erwischt werden, tatsächlich. Das war für mich gar keine Frage, dass ich finde, dass sie beide erwischt werden müssen. Philipp hätte nicht weiterleben können und Brandon hat es nicht anders verdient.
Ja, natürlich. Ich würde sagen, er schafft es aber trotzdem immer, auch ihre Perspektive mit geltend zu machen oder greifbar zu machen halt. Und dieses Spiel, dass sie spielen, dass wir ein bisschen in das involviert werden. Ich glaube, das ist eine der Stärken von Hitchcock. Ich verweise da ja immer ganz gern auf Luc Mollet, der halt mal gesagt hat, okay, nur jemand, der vom Bösen wirklich fasziniert worden ist, kann gut davon erzählen. Oder in seinem Fall, er sagte dann, nur jemand, der vom Nationalsozialismus angesprochen worden ist, kann ihn wirklich richtig verdammen in seinen Filmen. Und ich glaube, dass Hitchcock jemand ist, der immer so dieses, das Bösartige und das Erschreckende und diese düsteren Abgründe des Menschen halt interessant und spannend findet und dass der irgendwie gerne damit spielt. Und ich glaube, wenn er diese Nähe dazu nicht hätte, wenn er nicht auch immer so ein, bei allem, also bei dieser ganz offensichtlichen Ablehnung auch eine Grundsympathie irgendwo hätte oder zumindest eine Empathie, dann wären diese Filme nicht so effektiv. Also ohne, dass wir auch zum Beispiel eine Nähe zu Norman Bates oder eine Form von Nähe zu diesen beiden Mördern haben, scheitern diese Filme. Und ich meine, wie stark diese Nähe ausgeprägt ist oder wie wir sie dann von außen noch beurteilen mit unserem eigenen moralischen Apparatus, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, einfach rein auf so einer Formebene, wie ihnen auch die Kamera folgt und irgendwie wie ihre Emotionen und ihr Blick auf die Welt stärker ausgestellt werden als die von anderen, zum Beispiel als die von ihrem Opfer, das schafft natürlich automatisch eine Nähe halt.
Und es ist gar nicht so eine, würde ich jetzt sagen, Psychologisierung, also dass er jetzt versucht, durch Psychologisierung uns zu erklären, warum die eigentlich vielleicht doch gut sein könnten oder das Richtige gemacht haben. Das ist ja nicht so. Wir wissen ja, dass es natürlich, also natürlich ist das ein sinnfreies Experiment, was die da machen. Man hat ja nicht das Gefühl, so, da lernen wir jetzt dann was darauf. Aber wir sind ja gleichzeitig nicht nur mitfühlende Mitmenschen, sondern eben auch Kinopublikum. Und es ist natürlich einfach spaßig, das sich anzuschauen. Also wie diese zwei Überdandys da ja versuchen, da ihren Mord da irgendwie den anderen so aufzutischen oder beziehungsweise ihnen zu entgehen. Das ist, finde ich, eher so dieses, was man hat. Also dass man einerseits vielleicht moralisch sagt, ja, na klar, müssen die gefasst werden. Und andererseits denkt, aber geil wäre irgendwie, wenn sie damit durchkommen würden jetzt mit dieser Aktion. Mal gucken, ob es klappt. Und deswegen finde ich das, also das finde ich einfach interessant an Hitchcock, dass er mich oft thematisch anspricht, aber auch manchmal einfach nur auf einer Unterhaltungsebene. Ich denke, ist schon eine coole Konstruktion, sind schon die interessanten Sachen wahrscheinlich aus der Vorlage, die ich nicht gelesen habe, rausgenommen. Wobei in der Vorlage, glaube ich, die Homosexualität stärker drin ist. Ne? Ja.
Ich hätte noch eine Frage an euch. Wir haben jetzt viel über das Experiment der beiden gesprochen, aber was meint ihr denn jetzt tatsächlich zu Hitchcocks Experiment? Er nannte das ja immer irgendwie so was technisch sehr Kaltes und ich finde halt spannend natürlich, dass er die Beziehung zwischen diesen beiden Experimenten, zwischen seinem und dem der beiden Mörder herstellt. Aber was habt ihr denn aus dieser Formentscheidung in den langen Einstellungen genommen? Also schafft das für euch die gewünschte Unmittelbarkeit oder dieses Gefühl von, also dieses Theater, dieses Performance-Gefühl, oder wie ging es euch damit bei diesem Sehen?
Also es ist natürlich schon ziemlich klar zu erkennen, dass es, dass diese ganze Geschichte irgendwie aus dem Theater kommt und es hat was Theaterhaftes. Was ich aber tatsächlich fand, dadurch, dass er ja Ganz am Anfang des Films ist er ja noch außerhalb dieses Apartments und dann sind wir die ganze Zeit in diesem Apartment und zwar auch noch in zwei Räumen von dem Apartment, das ja mehr Räume hat, aber wir sind immer in diesem beiden Raum und ich finde das sehr, sehr geglückt. Ich finde auch, dass das mehr ist als ein Gimmick, weil wir uns darauf auf diese begrenzte Personenzahl und diesen begrenzten Ort völlig, ja, völlig einlassen können. Und deswegen funktioniert auch das Experiment der beiden Schüler, weil es wirklich wie so ein, ja, wie so ein abgeschlossener Raum ist, in den das, was draußen ist, die Realität, wenn man so möchte, gar nicht eindringt. Die ist am Anfang da und dann kommt sie am Ende durch die Schüsse, durch die Scheibe wieder rein. Aber zwischendurch sind wir wirklich, ja, bei diesen Figuren und wir sind ja auch mehr oder weniger den Gedanken und um das Wort Moral nochmal zu benutzen, der Moral der Figuren unterworfen. Und es gibt ja tatsächlich nur den Vater des jungen Mannes, der ermordet wurde, ist, der eine ganz klar moralische Haltung vertritt. Die anderen sind ja ein bisschen ambivalenter. Und das verstärkt diese Inszenierung noch. Und da finde ich dann auch, es gibt ja wohl auch Menschen, die das überprüft haben, dass es eben nicht Echtzeit ist, weil dann müsste der Film, weiß ich nicht, 111 Minuten dauern und nicht 75, weil es sonst mit dem Sonnenuntergang nicht klappt oder so. Und das will ich eigentlich alles gar nicht wissen, sondern da gebe ich mich, wenn ich das sehe, gerne auch der Illusion hin, dass es alles in einer Einstellung ist und dass es Echtzeit ist, auch wenn ich dann vielleicht weiß oder wenn man genau hinguckt, auch sehen kann, dass es das nicht ist.
Ich finde halt einfach, er schafft es ja auch ganz toll, diesen kleinen, beengten Raum zu inszenieren. Zum Beispiel durch dieses permanente Verschieben der Lichtstimmung. Also dadurch, dass es zuerst dunkler wird und dann die Neonlichter so eine merkwürdig aufgekratzte, unsichere, hektische und artifizielle Erfahrung wieder in das Ganze hineinbringen. Und ich finde tatsächlich auch, wie du schon beschreibst, das ist natürlich auch irgendwie ihr Innenleben, ihre Innenwelt, die immer weiter in Dunkelheit versinkt und dann letztlich in so ein merkwürdiges Chaos mündet. Ich finde aber auch, er schafft es mit diesen Kamerabewegungen super toll zu erzählen, die Dynamiken der Beziehungen, die wir sehen, wie Menschen zusammenfinden. Also ich finde ganz eindrucksvoll zum Beispiel dieses Verhör am Klavier, wo er dann noch das Metronom dazu schaltet, natürlich auch eine Erfindung der Theaterinszenierung, aber ich finde dadurch, dass die Kamera dann bei ihnen ist und man immer wieder so vergisst, dass da noch Außenwelt ist und man sich das wirklich nicht anfühlt wie Teil einer großen Kamerabewegung, sondern wie ein einzelner Shot. Ich finde, damit schafft er also dieses Eingesperrtsein, diese Bedrängung dieser Situation toll einzufangen. Und ich finde, das gelingt ihm hier immer wieder. Er hat ja sogar auch hier und da so ein Inszenieren in die Tiefe, das toll funktioniert, wenn er die Kamera so nach links stellt und wir bis in die Küche sehen können und manchmal quasi nur die Bewegung einer Tür, eine Art Schnitt darstellt. Ich finde, was er mit den begrenzten Mitteln macht, ist, naja, nochmal Zeugnis seiner Meisterschaft tatsächlich.
Ich finde das ganz toll, dass er das hier so macht, weil das natürlich auch Sinn ergibt, weil dieser Film ja so zeitlich begrenzt sein soll, dass man dann sagt, wir inszenieren das so in Echtzeit und dadurch wird das immer anspannender und wir begeben uns dann mal mit diesen zwei Charakteren in den einen Raum und sehen dann schon wieder im Hintergrund, ach, da ist ja wieder er und er versucht das jetzt wieder zu vertuschen und so läuft das halt immer weiter darauf zu. Ich finde, das funktioniert hier total gut. Also ich finde, bei so Longtext ist ja immer die Frage, was will man damit bezwecken? Und hier, finde ich, ist es eigentlich total sinnvoll eingesetzt. Und aber zu der Zeit wurde ja auch gesagt, ja, das sind irgendwelches, das ist so ein, also ich finde witzig, wenn man halt Rezensionen aus der Zeit liest, weil da oft Sachen drinstehen, wie die wir heute sagen würden, wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand anders mit diesem Konzept um die Ecke kommen würde. Und dann würden wir vielleicht auch sagen, ja, dann dieser eine Nietzsche-Dialog und so ein bisschen philosophisches Gebrabbel und dann dieses technische Gimmick. Aber ich kann das diesem Film hier nicht vorwerfen. Ich finde es spannend, dass wir auch wissen, dass die Leiche da drin ist. Ne? Ich habe mich gerade gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn wir das nicht wüssten? Also wenn der Film einfach anfangen würde und das wäre die Schlusspointe eigentlich, dass die jemanden umgebracht haben, der da drin ist. Wie würde das dann wirken? Wie würde es wirken, wenn man den Film quasi erst nach 10 Minuten oder sowas einschaltet? Weil ich auch kurz finde, auch ohne die Leiche ist es eigentlich ein ganz interessanter Film über Gruppendynamiken, Familiendynamiken, diese seltsame Partystimmung, wenn irgendwas so im Raum liegt. Fast jede Familie hat ja wahrscheinlich irgendeine Art Leiche im Keller, irgendein Thema, das eigentlich besser nicht angesprochen wird, wenn die Tante jetzt vor Ort ist. Und ich finde, so ist er eigentlich auch ganz unterhaltsam. Also er ruht sich jetzt nicht nur darauf aus, auf diesen Gag, sondern versucht auch schon diese Figurenkonstellation ganz schön irgendwie zu verbinden.
Ja, das wäre ja, glaube ich, der Surprise- und Suspense-Unterschied, den er immer wieder erklärt, oder? Wenn wir erst am Ende erfahren, dass die Leiche da ist.
Genau, wir müssen quasi wissen, dass die tickende Bombe unter dem Tisch ist und dann ja. Aber es ist nicht immer so, ne? Wir erfahren, es ist halt unterschiedlich, ne? Manchmal wissen wir, wie bei Frenzy zum Beispiel, dass eine Person es nicht getan hat. Wie heißt der erste Film? The Lodger zum Beispiel wissen wir es nicht. Er alterniert da schon auch so.
Ja, Suspense kann ja auch sein, wird er denn gefasst oder so. Also da findet er natürlich verschiedene Zugänge. Eins noch vielleicht, es gibt hier zwischendurch auch Gespräche über dieses merkwürdige moralische Konzept, das Stewarts Charakter da entwickelt hat. Und ich finde ganz schön, dass nebenbei von einem der Nebencharakter die Purge-Reihe erfunden wird, der irgendwie sagt so, hey, vielleicht lassen wir nur einmal die Woche oder nur an einem Tag Verbrechen zu. Das fand ich ganz schön, dass die Purge-Reihe eigentlich aus Rope kommt.
Wollen wir noch was zu den 40ern sagen? Weil es kam natürlich, bevor dieser Film rausgekommen ist, noch sehr viele andere Hitchcock-Klassiker, Rebecca zum Beispiel, Mr. und Mrs. Smith und so, Lifeboat. Habt ihr aus dieser Phase, bevor wir in die 50er gehen, noch, wir haben ja, nee, das ist dann in den 50ern, genau, Fenster zum Hof und so, haben wir ja eine extra Folge dazu gemacht, noch was, ja, die ihr besonders interessant findet vielleicht.
Also ich würde da ganz gerne tatsächlich Notorious einmal nennen. Das mag jetzt aber auch damit zusammenhängen, dass ich den tatsächlich erst vor kurzem gesehen habe, aber der ist ja so ein bisschen bekannt als halt der Film mit Cary Grant und Ingrid Bergman. Und ich fand da sehr spannend, wie Ingrid Bergman eigentlich inszeniert ist als Frau. Und das ist für mich auch so ein richtig gutes Beispiel, um zu sehen, wie sich Hitchcock auch von diesen ja zentralen Frauenfiguren in Rebecca so ein bisschen wegentwickelt, aber immer noch nicht so genau, nicht so, immer noch bei den Frauen zeigt, sie können auf der einen Seite die handelnde Heldin sein, aber sie können auch irgendwie durch ihre Sexualität ein bisschen gefährlich sein. Und das ist bei Notorious so ganz offensichtlich, weil Ingrid Bergman wird ja von der Figur, die von Cary Grant gespielt wird, quasi dazu gebracht, sich an einen anderen Mann, der verdächtigt wird, bei einer Nazi-Organisation in Brasilien oder Argentinien, das weiß ich gerade nicht genau, mitzuwirken, die einen Anschlag planen, sich an denen ranzuwerfen, weil der sie früher mal toll fand, und sie heiratet ihn dann auch, und natürlich alles unter diesem hehren Ziel, Informationen für die USA zu sammeln. Tatsächlich sind aber natürlich Cary Grant und Ingrid Bergman ineinander verliebt. Und diese Figur, die Cary Grant spielt, der ja schon auch mehr so dieser Sympathieträger ist und eigentlich der Held sein soll, der benimmt sich so schäbig dieser Frau gegenüber. Und dennoch darf er am Ende der Held sein, der sie dann vor der Vergiftung rettet. Und sie ist am Ende des Films total passiv, ganz im Gegenteil dazu, was sie vorher war. Und das finde ich bei Hitchcock immer wieder spannend, also diese Dynamiken in heterosexuellen Beziehungen. Und da finde ich die 40er ganz, ganz offensichtlich oder ganz, ganz spannend, um das so ein bisschen näher zu erforschen, oder auch in Shadow of a Doubt. Also für mich sind die 40er, glaube ich, mit die interessanteste Phase, die Hitchcock hatte.
Notorious finde ich auch einen der stärksten Filme aus dieser Zeit. Du hast vieles Tolles über den gesagt. Ich mag diese Partyszene am Ende mit dem Champagner, der wie so, ja, fast so ein fast so videospielartiges zusätzliches Informationsutensil ist, wie weit denn die Situation schon ist, wie nah man an der Entdeckung ist und sowas. Das ist so toll aufgebaut. Also diese Partyszene am Ende im Haus von dem Claude Rains Charakter Alexander Sebastian halte ich für echt eine der besten, die Hitchcock überhaupt geschrieben hat. Und ja, Notorious finde ich auch toll.
Und so diese Zeit. Jetzt hat's noch ein Wort.
Ja, es ist natürlich eine Zeit, die halt auch sehr stark geprägt ist von dem äußeren Zwang, zum Beispiel zu drehen Propagandafilme, Lifeboat, der ja so auch an der Grenze ist irgendwie fast dazu, der damit eingebunden wird, und natürlich auch seine Teilnahme an tatsächlich den Dokumentarfilmen über Konzentrationslager, Memory of the Camps, Night Will Fall, German Concentration Camps, Factual Survey oder sowas hat er, weil der Titel ja auch irgendwie, an denen er mitwirkt. Und ich finde, es kommt natürlich, es war immer schon eine Düsterheit in diesen Filmen, aber es ist nochmal ein neuer Blick auf menschliche Abgründe natürlich durch diese Erfahrungen, die er auch in irgendeiner Form mitbegleitet, möglich. Und ich glaube auch eine neue Form von Zorn auf diese Figuren. Wie schon gesagt, wenn James Stewart da am Ende in diesem Film hier auf all diese Versagen, auf all diese Grausamkeiten der Menschheit anspielt, dann merkt man, dass Hitchcock auch von diesen Beschäftigungen mit diesen Themen einfach sehr, geprägt wird tatsächlich. Ich glaube ansonsten aus dieser Zeit Filme, die ich noch besonders mag. Ich mag neben Sabotage von früher mag ich auch Saboteur sehr gern. Auch ein toller Film. Alle Filme, in denen es um Sabotage geht von ihm. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, einfach Spellbound, also Ich kämpfe um dich, total faszinierend, weil da seine Vorstellung von Träumen, die wir ja später jetzt bei Vertigo zum Beispiel sehen würden, erstmals so richtig deutlich wird mit flammenden Augen und all dem, was dann tatsächlich Salvador Dalí ihm anbieten kann. Und ich glaube, er verweigert sich ja oft dem konkreten Darstellungen, dem konkreten Darstellen so des Psychologischen als Traumwelt, als Verzerrung. Er bleibt lieber in seiner Vorstellung von Wirklichkeit. Und ich finde, alle Punkte, wo er in die Träume hineingeht, wie in Spellbound oder jetzt in Vertigo, sind sehr faszinierend und auch sehr aufschlussreich für das Gesamtwerk halt.
Trotzdem würde ich jetzt noch mal fragen, weil Vertigo ist schon sehr anders, finde ich, als vielleicht so die Filme, die davor gekommen sind. Habt ihr jetzt schon das Gefühl, man kann jetzt schon eine große Entwicklung, also wir waren jetzt beim Stummfilm, wir waren dann beim frühen Tonfilm, der erzählerisch vielleicht Richtung Agentenkino verweist, und jetzt waren wir schon bei einer Art Kammerspiel, die Hitchcock-Ideen eigentlich stärker kondensiert hat. An was für einem Punkt ist er so gerade, bevor dann Vertigo kommt? Weil Vertigo ist schon viel persönlicher und auch offener als die anderen Filme, oder? Ist das jetzt so die Phase, wo er ausprobiert, wo er, ich weiß auch nicht, es ist schon ein Bruch, oder? Also so vor Vertigo und sowas, dass diese Sachen dann doch irgendwie ein bisschen persönlicher, ein bisschen anders werden. Oder ist das nur mein Gefühl?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er in den 40er Jahren tatsächlich noch mehr experimentiert. Und ich hatte das, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, dass man da so ein bisschen sieht, er hat ja diese eher Gothic-Thriller gemacht wie Rebecca. Und die 40er sind aber auch noch stark vom Film Noir geprägt und von der Screwball-Comedy geprägt. Und er versucht da so ein bisschen verschiedene Elemente aufzugreifen. Damit meine ich nicht, dass er das irgendwie nachmacht oder seine eigene Stimme oder was es da alles so für schöne Metaphern für gibt, finden muss. Das glaube ich nicht. Dafür ist er zu diesem Zeitpunkt schon ein zu erfahrener Filmemacher. Aber ich finde, die Filme, die jetzt dann kommen in den 50er Jahren und die ja so ein bisschen dann in Vertigo oder auch Psycho so ein bisschen münden, da wird er immer sicherer und immer klarer, die verschieben sich auch immer stärker Richtung Thriller oder Richtung Spannung. Und dass er aber diese 40er-Filme so ein bisschen als Entwicklungsschritt brauchte. Das klingt negativer, als ich es meine. Also ich glaube aber, die 40er sind deswegen spannend, weil die Filme ein bisschen stärkere Unterschiede im Stil und im Ton haben. Und in den 50ern sicherlich späte 50er bis oder Mitte 50er bis Mitte 60er seine stärkste Phase überhaupt für mich. Und da wird er noch sicherer und noch bestimmter in dem, was er tut.
Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast auch eine Dokumentation über ihn gesehen, Dial H for Hitchcock. Sie hat verschiedene Titel. Und da wird an einer Stelle angebracht, als er in den 50ern dann anfängt, nebenher Fernsehen zu machen, dann hat er dieses Gefühl, ich muss für die Öffentlichkeit immer da sein, ich muss auch immer etwas machen, das sich nur an die richtet, so ein bisschen hinter sich lassen können, weil er das Gefühl hat, ja, ich bin ja eigentlich die ganze Zeit präsent bei den Leuten im Fernsehen. Die sehen meine Silhouette eigentlich einmal die Woche oder mit jeder Folge, die sie hier schauen. Und dadurch hatte er die Möglichkeit, auch sich so ein bisschen stärker in sich zu begeben. Also er verliert nicht den Blick aufs Publikum, aber der Blick auf das Publikum verliert so diese Zwangssituation. Und mein Eindruck ist auch so ein bisschen, in den 50ern werden diese Filme noch mal nach dieser Verknappung Ende der 40er oft größer, glamouröser. Also Sachen wie über To Catch a Thief oder sowas, die haben für mich viel mehr so dieses Gefühl von späteren Blockbustern. Man hat das Gefühl, das sind Filme, die so lasches, so besonders schwelgerisch auch manchmal sind in ihrer eigenen Schönheit. Und ich finde auch dann zum Beispiel sowas wie hier Der Mann, der zu viel wusste, das Remake, den konnte ich mal auf 35mm sehen in der Schauburg in Karlsruhe. Und diese Filme bekommen einfach nochmal eine andere Qualität, was, ich will es nicht Bombast angehen, aber was so diese reine Ausstattung angeht, da kann er in Farbe und in Breitbild und so weiter einfach nochmal ganz anders vorgehen. Und ich glaube, das ist auch eine Qualität, die sie in dieser Zeit gewinnen. Ansonsten würde ich natürlich sagen, klar, diese 40er sind auch irgendwie bei aller Qualität, die sie für sich haben, so ein Übergangsstadium. Und ich habe das Gefühl, er kann in den 50ern auch mehr das machen, was er eben möchte. Also wir sind näher einfach an seiner konkreten Vision dran. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Filme aus dieser Zeit, also bei Anrufmord oder Der Fremde im Zug oder halt eben zum Beispiel Das Fenster zum Hof, auch Filme sind, die so wahnsinnig präsent sind, wenn man über Hitchcock spricht.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
I don't want to die. There's someone inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go.
A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places.
Easy now.
Oh no, oh no.
Und wenn man über ihn spricht, muss man natürlich auch über Vertigo sprechen. Kommt 1958, basiert auf dem Roman D'Entre les Morts zwischen den Toten. James Stewart spielt einen, hier haben wir einen Polizisten in der Hauptrolle, einen früheren Detective, Scotty, der ist im Ruhestand, weil er Akrophobie, also Höhenangst hat. Vertigo heißt ja Schwindel, oder entwickelt hat. Er hatte mit einem Kollegen so einen Ganoven über die Dächer gejagt, ist abgerutscht, hängt an der Regenrinne, starrt auf den Boden. Sein Kollege wollte ihm helfen und ist dann aber selbst in den Tod gefallen. Mit dieser Höhenangst ist also auch ja eine Schuld verbunden über den Tod dieses Menschen. Und Hitchcock setzt hier zum ersten Mal in der Kinogeschichte den Dolly-Zoom ein für diese Szenen. Das ist ein Effekt, den man
Das erste Mal?
Ich habe gelesen, es ist das erste Mal, ja. Der erste Film, in dem der Dolly-Zoom eingesetzt wird. Kann ich gleich nochmal googeln, wenn wir da weiter drüber reden. Das ist das so, dass die Kamera, ne, die fährt so auf Schienen von dem fokussierten Objekt weg oder hin, aber während das passiert, wird die Brennweite verändert und dadurch, also jeder kennt das irgendwie, hat man so ein ganz seltsames Gefühl, als obwohl nicht so richtig was passiert, fällt man irgendwie in dieses Bild rein. Im Film geht es dann so weiter, dass ein Bekannter ihm den Auftrag gibt, dessen Frau Madeleine von Kim Novak gespielt, zu beschatten. Die verhält sich komisch, fährt durch die Gegend. Was ist da los? Sie scheint irgendwie zu denken, eine andere Frau zu sein. Carlotta, ihre Großmutter, hatte Suizid begangen und irgendwie wandelt sie so auf ihren Spuren, obwohl sie von der Verbindung dazu eigentlich gar nichts weiß. Scotty schafft es dann tatsächlich, sie selbst vor einem Suizidversuch zu bewahren. Die verlieben sich einander, aber einen weiteren Versuch kann er aufgrund seiner Höhenangst nicht verhindern. Sie stürzt sich vom Kirchendach. Und hier könnte ja eigentlich so der Film nach anderthalb Stunden enden. Aber auf einmal trifft er eine andere Frau, die wie Madeleine aussieht und die auch zu sein scheint. Die Rezensionen damals waren ja auch eher gemischt. Das hat sich geändert. Zurzeit gilt Vertigo neben so Citizen Kane als einer der besten Filme aller Zeiten. Lukas, siehst du das auch so?
Ja, ich meine, dieses Urteil stammt natürlich vor allen Dingen von der Soundliste, wo Vertigo 2012, glaube ich, Citizen Kane überholt hat. Ich erinnere mich damals noch, war das irgendwie ein großes Gesprächsthema. Nächstes Jahr kommt die nächste Liste, mal sehen, wie es da aussieht, ob Citizen Kane vielleicht durch den Mank-Bonus zurück auf die Spitze kommt. Aber ich finde das spannend, weil diese beiden Filme nebeneinander so unterschiedlich sind. Ich finde, Citizen Kane ist ein viel runderer, geschliffener, perfekter Film. Und ich finde, Vertigo ist so ein sehr viel gebrochener, wirrer und so retrospektiver oder sagen wir introspektiver Film. Der ist ja total stark so eine Selbstbefragung. Und ich halte den schon auch für einen der allerbesten von Hitchcocks. Und ich halte den für einen sehr guten Film. Ich glaube, dass der Beste, das ist eine Kategorie, mit der ich mir immer schwer tue. Und ich glaube, hier geht's dann erstmal um so ein persönliches Gefühl damit, und ich finde den vor allen Dingen wunderschön. Also ich habe gerade über dieses Schwelgerische und über dieses Überwältigende, das diese Filme bekommen, gesprochen, und dieser Film sieht einfach atemberaubend aus. Also wenn man da in Ernies Restaurant geht oder unter der Golden Gate Bridge ist oder so, diese Orte sind ja wirklich malerisch und traumhaft, und das bei so einem düsteren, unangenehmen Thema, weil es geht ja ganz stark um die Grausamkeit von Männern und der männlichen Gesellschaft, um Ängste und Projektionen, über Kontrolle und Wahn. Und mir bleiben immer so einzelne Sätze hängen. sie sind, glaube ich, in diesem Antiquariat und da sagt er dann über das Wegschicken dieser früheren Frau, über Carlotta, man could do that in those days. Und das ist für mich so ein evokativer Satz, so dieses Gefühl, damals war die Macht noch da und so eine Herrschaft. Und natürlich sagt uns der Film dann später, das ist heute natürlich immer noch so. Es hat sich nichts geändert. All diese archaischen Albträume und Grausamkeiten sind heute noch genauso präsent. Also wenn wir später vor Gericht stehen und eine Frau wird dann quasi beiläufig für wahnsinnig erklärt und so. Das hat eine wahnsinnige Grausamkeit. Und ich finde, das ist ja auch das Spannende bei Hitchcocks Blick auf die Frauen, dass sie gleichzeitig immer natürlich Leute gibt, die sie von außen kontrollieren wollen, aber dass sie auch immer so viel eigene Kraft und Widerstand und das, was wir halt in diesen Diskussionen dann oft Agency, also so eine Selbstbestimmung auf eine interessante Weise haben und wie es aneinander gerät, ihr eigener starker Wille und das, was außen passiert, auch was Judy, die eigentliche Figur, später sagt, so über die Blicke, die sie auf sich zieht, I've understood since I was 17. Ich finde, Kim Novak bringt so viel Trauer und Melancholie in diese Performance rein. Aber letztlich, wenn ich ihn zusammenbrechen würde, würde ich ja sagen, es ist eigentlich kein Film, wenn ich ihn zusammenbreche, wenn ich ihn herunterbreche, würde ich sagen, es ist kein, eigentlich nicht nur ein Hitchcock-Film, sondern ich finde, man könnte genauso gut so auf die Titelkarte schreiben, a film by Bernard Herrmann, denn die meiste Zeit eigentlich fahren wir ja mit dem Auto herum und die Musik läuft und allein das ist schon irgendwie ein Erlebnis. Also ich finde, das ist ein Film bei aller Schönheit, bei dem man eigentlich auch manchmal so die Augen schließen kann und so dieser Variation von Wagner, von Tristan und Isolde, die Bernard Herrmann da halt auf die Tonspur webt, dass man dem so ein bisschen zuhört. Und ich glaube, allein auf der Ebene könnte ich den schon für einen der besten Filme, die es so gibt, halten.
Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil Hitchcock, es wurde ja immer so ein, er war ja nun das Beispiel für den Auteur des französischen, also den die Nouvelle Vague so ein bisschen zu dem Auteur schlechthin machen wollte. Aber ich finde gerade bei Vertigo oder auch bei Psycho, also wirklich zwei seiner bekanntesten Filme, sieht man ganz, ganz deutlich, dass Film einfach ein kollaboratives Werk ist, dass da die Musik genauso wichtig ist wie die Kamera und dass jetzt bei Vertigo noch stärker als bei Psycho auch die Kostüme eine unfassbar große Rolle spielen. Und das macht Vertigo oder auch Psycho zu diesen guten Filmen, die sie sind. Und natürlich als Regisseur hat man seine Hände in alles, aber Hitchcock selbst zeigt ja auch durch diese Loyalität, die er gegenüber Mitarbeitern hatte, dass er weiß, was er ja von Menschen hat, mit denen er gut zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das gerät auch, wenn man über Hitchcock oder über Hitchcocks Filme spricht, immer so ein bisschen in Vergessenheit. Und das Zweite ist, also ich finde auch Citizen Kane besser als Vertigo, aber das war nicht das Zweite, was ich sagen wollte, sondern bei dem, das wollte ich aber nochmal gesagt haben. Sondern wenn es gerade um diese Frauenrollen geht, da ist halt Vertigo auch wirklich ein gutes Beispiel für all diese Sachen, die Lukas schon gesagt hat. Und dazu finde ich aber auch, ist in diesem Film immer wieder sehr deutlich, wie viel männliche Projektion bei den Frauen dabei ist. Wie sehr wir hier bei dem Blick von James Stewart als Scotty auf die Frauen sind und wie er sie sieht und wie er sie empfindet. Und das macht Vertigo, ich glaube, von Hitchcocks Filmen mit am deutlichsten.
Ich mag das auch total gerne hier an diesem Film, dass wir dieses Verrennen auch in dieser Idee haben und gleichzeitig diese seltsame Austauschbarkeit. Sie wandelt auf den Spuren der anderen, er wandelt dann auf ihren Spuren. Das haben wir auch manchmal in Hitchcock, dass sich das so ein bisschen verschiebt, also dass die Person, die ursprünglich die war, die etwas nachhängt, dann zum Beispiel ausgetauscht wird durch eine andere. Ne? Also erst sie hängt dieser Frau hinterher und dann ist er, hängt wiederum ihr hinterher. Es ist bei Psycho auch nochmal so ähnlich, dass wir auf einmal dann Norman Bates in dieser Rolle haben, des Verfolgten, der Angst haben muss, dass ihm die Polizei auf die Schliche kommt zum Beispiel. Das finde ich ganz spannend. Aber ich finde auch hier so schön, dass das motivisch sich alles so schön überblendet. Also was er ja auch sowieso macht mit so diesen Einblendungen und sowas. Also dieses Schwindelgefühl, diese Kreisbewegung. Dann ist man an diesem Baum, der irgendwie diese ewige Lebenszeit zeigt. Er hat, ohne dass er jetzt wie Terrence Malick irgendwie dreimal um den Baum rennt und säuselt, auch so diese Idee, dass es so eine Art von Bürde ist, der Menschheit so anhängt irgendwie, weiß ich nicht, ob es das patriarchale System ist oder dieses sich aufbäumen und dieses ja, in Ketten legen dieser Frauen, in so bestimmten Bildern, die die Männer in sich haben, so dieses Austauschbare, ich weiß auch nicht, ich finde, dass das so, also es wirkt wirklich wie so eine Art Psychogramm, dem Hitchcock selber schwindelig wird, weil er hier Sachen rausholt, die nicht so richtig eine Antwort vielleicht haben für ihn. Ich glaube, über diese Frauensache sollten wir auch spätestens jetzt nochmal vielleicht ein bisschen näher reden, also wie wir das gezeichnet finden. Ich finde nur witzig, und das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, von Vertigo. Ich habe oft die Enden von den Hitchcock-Filmen manchmal nicht mehr ganz in Erinnerung. Also was passiert eigentlich wirklich bei Rope ganz am Ende? Wie kommt das dann eigentlich raus? Und hier fand ich jetzt nochmal interessant, dass ich dachte, ach ja, aber es war ja wirklich eine Verschwörung. Also es ist ja nicht in seinem Kopf, sondern es ist ja tatsächlich so, dass es diese Verschwörung gab, um diese Frau dann tatsächlich umzubringen und die Frau eigentlich gelogen hat. Und das finde ich irgendwie interessant, dass das hier drin ist. Ich habe mich gefragt, ob ich den Film stärker fände, wenn das offener eigentlich wäre und nicht Hitchcock wieder diesen typischen Twist-Moment hat. Wir haben ja auch mal eine Folge über Twists gemacht. Und da gibt es ja verschiedene Arten von Filmtwists. Und eine ist ja tatsächlich diese Verschwörung, die man dann am Ende aufdeckt. Und das fand ich interessant, weil ich habe Vertigo das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen und dann gestern. Und ich fand interessant, dass ich das gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Fand aber, wie es dann passiert, also mit einem, was dann am Ende halt passiert, worauf das hinausläuft, dass dann diese Nonne kommt und dann dieser Film zu Ende ist, einen sehr starken und ja so aggressiv verwirrenden Schlusspunkt, den er eigentlich hier findet.
Ich glaube halt, es kann gar keinen anderen Endpunkt geben. Es gibt ja auch über diesen Film eine Analyse von Slavoj Žižek, der sagt, okay, es geht ja eigentlich um Falschheit, um die Spiele, die Menschen in ihrem Leben spielen und wie wir in denen gefangen werden, wie unsere Spiele letztlich eine Form von Realität bekommen. Also wir haben das ja davor zum Beispiel auch in Rope, wenn irgendwie diese Ideen, die so fast spielerisch von dem Stuart-Charakter ausgetragen werden, dass die plötzlich eine Wirklichkeit bekommen. Und ich glaube, wir könnten gar nicht anders enden als an dem Punkt, wo sich diese ganze Verschwörung, wo sich diese ganzen Fantasien und Albträume des Stuart-Charakters, also von Scotty, als wahr erweisen, weil wir ganz in ihm sind, weil wir uns so quasi in ihm versenken. Und selbst wenn es diese Verschwörung nicht gäbe, müsste der Film mit der enden.
Ich glaube auch, wir brauchen dieses Ende, weil er eben diese Projektion so stark verhandelt. Weil, also es ist ja schon auch ein Film, da darf man nicht zu stark auf sowas wie Kohärenz oder Logik achten, ja. Sondern man muss sich so völlig in diese Welt begeben, was ja, also es ist völlig wertfrei gemeint. Aber für mich verankert dann dieses Ende diesen Film so richtig. Und ich finde es in dem Fall ausnahmsweise tatsächlich mal gut, dass es diese Verschwörung tatsächlich gab.
Ich finde es halt interessant, dass man es, also wir wissen natürlich dann schon früh, weil sie diesen Brief da beginnt zu schreiben, aber dann ihm nicht gibt, weil sie sich in ihn verliebt hat, wissen wir, dass sie das ja tatsächlich ist. Also hier haben wir wieder das Moment, dass Hitchcock uns vorher dann aufklärt und wir dann schauen, was passiert damit. Und ich finde interessant, dass sich jetzt halt so der männliche Charakter hier dann aufgrund seines Verstandes und seiner Kombinationsgabe und er erkennt dann die Kette und er will sie dann überlisten und dann geht das nochmal hoch auf diesen Turm, um sie zu konfrontieren und er überwindet tatsächlich dann seinen Schwindel und verliert sie dann dadurch. Also, dass er sie dann auf dem Gewissen hat dadurch, obwohl er ja eigentlich nur diese Verschwörung aufgeklärt hat. Das zeigt so ein bisschen so eigentlich, was Männer so auch anrichten, finde ich, so mit ihrem Wesen vielleicht in diesem Film. Aber wie seht ihr denn diese Frauencharaktere bei Hitchcock? Ist es so eine, es kommt ja dann irgendwann die Vögel und hat ja die Hauptdarstellerin auch diese Biografie geschrieben und gesagt, dass Hitchcock, also man wusste ja eh schon, dass er irgendwie nicht so viel auf das Wohlbefinden der Schauspielenden gegeben hat und so weiter, aber sie redet da ja von sexuellen Belästigungen, von Vergewaltigung. Wie nehmt ihr denn diese, vielleicht erstmal außerhalb dessen, was Hitchcock selber im richtigen Leben angerichtet hat, diese Frauencharaktere bei ihm wahr? Weil ich habe nicht das Gefühl, wie jetzt, weiß ich nicht, was haben wir gemacht, Michael Bay Special, wie der Frauencharaktere zeichnet, dass Hitchcock da so einen, weiß nicht, als sexistisch zu lesenden Blick auf diese Charaktere hat, sondern ich finde die schon eigentlich sehr vielschichtig, obwohl sie natürlich in den gesellschaftlichen Rollen gezeigt werden, verhaftet sind, bestimmt gezeichnet werden, auch von ihm. Er ist ja auch so einer der Hauptgründe für diese ganze Male-Gaze-Geschichte von Laura Mulvey. Aber die kämpfen ja schon auch dagegen an oder sind ja auch manchmal die Hauptfiguren. Also ich finde nicht, dass das so ein, obwohl er immer auf diese blonden, sehr schönen Schauspielerinnen gesetzt hat, so ein eindimensionales Frauenbild eigentlich an den Tag legt.
Ich glaube, du kannst für Hitchcock tatsächlich für jede Meinung hinsichtlich des Frauenbildes ausreichend Beweise finden. Und es ist natürlich klar, dass sein Frauenbild ja nicht immer das Beste ist. Also jetzt vorher von seinem Verhalten, tatsächlichen Verhalten abgesehen, wenn man das sieht, man kann bei, weiß ich nicht, Lisa Fremont, also Grace Kelly in Rear Window sagen, sie ist ja eigentlich nur Eye Candy, und sie ist auch nur irgendwie dazu da, um schöne Kleidung zu tragen und ein bisschen Glamour in den Film zu bekommen. Man kann aber auch genauso gut bei ihr sagen, aber sie ist doch trotz dieser schönen Kleider und trotz dieses schönen Äußerem auch dann diejenige, die tatsächlich in das Apartment des vermeintlichen Mörders geht. Also sie tritt doch aus dieser passiven Rolle heraus. Oder genauso ist es dann auch bei Psycho, ja, natürlich wird da mal wieder eine Frau ermordet, aber vorher ist sie zur guten Hälfte des Films eine sehr, sehr aktive Frau. Und dennoch, was ich finde, und ja, greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber was dann insbesondere bei Francie offensichtlich wird, gibt es auch ja, misogyne Einstellungen gegenüber Hitchcock. Und ich verstehe auch, warum er so ein bisschen als das Beispiel für Male Gaze stand. Denn es ist ja schon so, dass insbesondere von der Sexualität von Frauen in Hitchcock-Filmen immer so eine Bedrohung einhergeht. Und es ist ja offensichtlich auch in Ordnung in Hitchcock-Filmen, dass über Frauen schlecht geredet wird, dass sie gelegentlich geschlagen werden, wenn sie nun den Helden irgendwie gerade nerven. Und hier kann ich natürlich die Zeit anführen, aber es hat auch was mit dem Frauenbild desjenigen zu tun, der für diesen Film verantwortlich ist. Und es ist unglaublich ambivalent. Und um noch kurz was zu dem außerfilmischen Verhalten von Hitchcock zu sagen, das ist ja relativ unstrittig. Also ich weiß, es gibt viele, und ja. Also unter anderem auch der Zizek, der Hitchcock dagegen immer so ein bisschen in Schutz nehmen will. Aber das muss man nicht. Hitchcock selber hat es nicht abgestritten. Kim Novak ist nicht die einzige, es ist nicht Kim Novak, Tippi Hedren ist nicht die einzige, gegenüber er sich nicht korrekt benommen hat. Und das ist ja einfach völlig unstrittig. Und deswegen muss man bei Hitchcock damit leben, dass hier ein Mann Filme gemacht hat, die gut sind, in denen es viel zu sehen gibt, in denen es ganz, ganz viele Ambivalenzen gibt. Und diese Ambivalenzen hat er halt auch außerhalb des Films gezeigt und auch frauenfeindliches Verhalten.
Ja, also dem würde ich mich mehr oder weniger komplett anschließen. Ich finde, man kann ihm in diesen Filmen, ich weiß nicht, ob es man ihm zugutehalten kann, aber man merkt, dass ja zumindest eine Form von Selbstreflexion in diesen Filmen stattfindet. Eine Selbstbefragung, die im Laufe seiner Karriere immer präsenter wird. Also er beginnt, die Mittel, mit denen er arbeitet, zu fragen. Und seine Obsession, Frauen in diesem Film, also Frauen zu formen nach seinem Willen und Kontrolle über sie auszuüben, ist ja auch die Obsession seiner Figur. Und man kann alles sagen, was man möchte, aber Scotty hier ist keine rein positive Figur. Und ich glaube, das läuft letztlich, wenn man so zurückblickt, auch auf seinen Katholizismus, auf seine Jesuitenschulenprägung hinaus. Da ist eine Form von Eingestehen und Leben mit der Schuld, aber auch ein Bewusstsein dafür, dass man da wahrscheinlich nicht von wegkommt. Und ich glaube halt, dass Filme ganz oft spannende Resonanzräume sind, wenn Menschen mit sich selbst ringen, wenn Menschen gebrochen und im Konflikt sind. Damit will ich nicht sagen, dass diese Grausamkeiten, die er natürlich auch begeht, in irgendeiner Form das sind, was seine Kunst mit prägt, aber dass er um seine Fehler weiß, zumindest in irgendeiner Form, vielleicht unbewusst, unterbewusst, und das in diesen Film verarbeitet, das macht sie in Teilen eben spannender, als sie es vielleicht ohne halt diese Zerrissenheit wären. Und ich glaube, dieser Film ist wahrscheinlich das Prägendste, das, was das am besten exemplifiziert. Das ist ein Film über diese Kontrollherrschaft, über männlichen Kontrollwahn und Projektionen und über Kontrolle an sich als Wahn, über die Frage, wenn hier eine pervertierte, seltsame Romantik dargestellt wird, vielleicht ist ja Romantik etwas, das in sich an sich eine Grausamkeit trägt, in der Form, wie wir es heute in unserer Gesellschaft unter den Dispositiven und in den Perspektiven, die wir eben haben, leben. Und ich glaube, das ist ja auch, was Laura Mulvey darin findet, dass sie eben sieht, das sind die Sachen, die in der Gesellschaft eben stattfinden, weil er sie verarbeitet, weil er auch sie ausstellt halt. Also ich glaube, er liefert damit ja auch, ich glaube, das ist sowieso irgendwie sowas Dialektisches. Ich glaube, man liefert die Werkzeuge dagegen immer mit, wenn man es ausstellt und wenn man sich damit beschäftigt, mal mehr, mal weniger nützlich und produktiv halt.
Ja, ich finde ja auch interessant, dass Hitchcock ja mal gesagt hat, dass Vertigo auch deswegen nicht so funktioniert hat, weil James Stewart mit 49 einfach zu alt war, um ein überzeugendes Love Interest für die damals 24-jährige Kim Novak zu spielen. Ich finde tatsächlich aber, dieser Hauch von Creepiness, der in diesem Altersunterschied steckt, der trägt eher noch zu dem Film bei, als dass er ihn schwächt.
Ich finde, nachdem er sie gerettet hat und wir wissen, er hat sie jetzt nackt gesehen, er hat sie ausgezogen und dann sagt er am nächsten Tag sowas ganz Komisches, also nach ihrem Selbstmordversuch wie I enjoyed it. Dann kommt eine komische Pause und dann sagt er talking to you. Und man merkt, das ist so ein Nachschieben, das ist so ein Rechtfertigen. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie, das ist ja wirklich so ein freudscher Versprecher oder so ein Freudian Slip eher. Ich finde das im Englischen eigentlich schöner als Wort, so dieses Gefühl, da verbirgt jemand, dass er eigentlich das irgendwie genießt, so dieses voyeuristische Verfolgen und dieses Gefühl, sich so in das Abenteuer und die Erfahrung anderer hinein zu drängen. Und ich glaube, es gibt ganz viele von solchen Momenten in diesen Filmen, bei denen man das Gefühl hat, da arbeitet eine Ebene gegen die andere. Und dass dieser Stewart hier jetzt schon so alt und creepy ist und ehrlich gesagt auch ein ziemlich schlechter Detektiv gefühlt. Also das macht ja alles gar keinen Sinn, was er macht, sondern wir merken, das ist eigentlich mehr eine Verfolgungs- und eine Schaulust als wirklich effektive Polizeiarbeit. Ich finde, das macht alles also so, zumindest aus heutiger Perspektive, sehr viel interessanter.
Wie lest ihr diese Schwindelgeschichte im Zusammenhang mit dieser Liebesgeschichte? Also, dass er am Anfang diesen traumatischen Moment hat, deswegen nicht mehr tatsächlich seiner Profession nachgehen kann, dann natürlich so ein bisschen drüber scherzt, aber wir merken, das sitzt eigentlich tiefer und zur Ablenkung soll er dann, ja, halt mal hier diese Frau beschatten, das kann ja nicht so schwierig sein und zieht sich dann halt so da rein und wird dann eigentlich wieder zum Täter eigentlich, weil er sich da drin so verliert. Wie hängt das für euch zusammen? Warum dieses Schwindelmotiv?
Für mich ist es tatsächlich ein bisschen mehr, ich überlege, wie es, also Gimmick klingt wieder mal ein bisschen negativer, als ich es eigentlich meine, aber für mich ist es vor allem ein dramaturgisches Mittel. Also man kann ganz viel natürlich hinein interpretieren, in sich verlieren, die Kontrolle über sich verlieren und sowas alles. Und ich fand es aber auch tatsächlich, abgesehen von der, von den visuellen Konsequenzen, die sich dadurch ergeben, die natürlich für die Zeit sehr, 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 sehr eindrucksvoll sind, ist das für mich so ein Beispiel dafür, das ist eine nette Idee, das wurde noch nicht gemacht, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich essentiell ist. Oder ob ich, also ich bin da sehr unentschlossen, deswegen, vielleicht ist es tatsächlich aber auch diesen Hauch Schwäche, den die Figur braucht und diesen klaren Angriffspunkt, da bin ich sehr unentschlossen.
Ich versuch's mal mit einem Wortspiel für mich zu erklären, weil das ist natürlich ein Fear of Falling, aber auch Fear of Falling in Love. Ich habe das Gefühl, wir haben bei ihm ganz oft Figuren, die letztlich nicht beziehungsfähig sind oder denen irgendwie was im Weg stellt. Auch hier haben wir ja eine ganz interessante Rolle. Mitch, seine alte Schulfreundin, er war mal mit ihr verlobt. Auch so eine Rom-Com-Figur eigentlich, denn das ist ganz offensichtlich die Freundin, mit der er zusammen sein sollte. Auch hier ist der Altersunterschied noch ein bisschen irritierend, aber theoretisch sollen sie gleich alt sein und sie ist irgendwie auch eine ganz spannende, unterhaltsame, kluge Frau und sie ist künstlerisch aktiv und man denkt eigentlich, da ist auch was in ihrem Zwischenspiel, das sie verbinden sollte. Aber nein, er jagt dem Geist nach, der Projektion. Und ich glaube, das Trauma am Anfang dieser Erfahrung, kann man auch sagen, das ist eigentlich diese ganze Zeit davor, dieses Gefühl, dass er nie so richtig in die Beziehung reingefunden haben und in die Rolle als Mann, in Anführungszeichen, die ihm von der Gesellschaft zugewiesen worden ist. Und ich glaube, dass er jetzt hier mit dieser Angst abzustürzen und wie schon bei Sonja gesagt, der Kontrollverlust, dass das auch letztlich so eine Angst vor der Liebe ist. Also auch er folgt dieser Frau durch die ganze Stadt. Aber wohin kann er sie nicht verfolgen? Auf den Turm. Er kann nie den letzten Schritt gehen. Er kann nie bis ganz zu ihr hinreichen. Also ich glaube, diese Angst zu fallen und diese Distanz zu den Menschen, das ist was irgendwie zusammengehört. Und das ist ja auch irgendwie dieser Effekt, den wir haben, der ja gleichzeitig durch die Bewegung die Distanz vergrößert und etwas heranholt. Also der zwei widerstreifende Begegnungen uns zeigt. Das passiert ja technisch da. Es ist gleichzeitig ein Heranrücken und ein Wegziehen, was ja eine ganz kuriose Verbindung ist. Und ich glaube, das geht eben auch mit Menschen so. Er fühlt sich gleichzeitig hingezogen, aber etwas schreckt ihn in letzter Sekunde immer ab.
Ich glaube ja, auch, dass Mitch noch ein guter Punkt ist zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Und zwar ist in der ich glaube, ursprünglichen Fassung von Laura Mulvey's, wo sie das Konzept dieses Konzept des Male Gaze entwickelt hat. Sie hat das ja später nochmal überarbeitet, aber ich glaube, in der ursprünglichen Fassung ist es tatsächlich auch so, dass sie quasi unterstellt, dass man sich beim Gucken mit der männlichen Perspektive identifizieren muss. Und das muss man gerade bei Vertigo nicht. Also ich kann total im Team Mitch sein und erkennen eben, dass sie diese kompetente Frau ist, dass sie diejenige ist, in die er sich verlieben sollte und sowas alles. Und zugleich auch die Perspektive von James Stewart einnehmen. Und das ist eben auch wieder so eine Ambivalenz, die du oft bei Hitchcock-Filmen hast, wo man aber natürlich sich als Zuschauer vielleicht auch nicht völlig den Manipulationen des Regisseurs hingeben sollte.
Ich finde noch irgendwie spannend, dass da von Kim Novaks Charakter so ein verzweifeltes Mitleid irgendwie mit Scotty dann stattfindet irgendwann. Also nachdem er sich durch diesen Schwindel und eh schon so da geplagt ist und jetzt denkt, er muss da noch mal irgendwas machen, irgendwem hinterherforschen und so weiter. Und dann nimmt sich dann dieser Frau an, vielleicht aber so ein bisschen übergriffig, dann durch diesen Selbstmordversuch und was du schon beschrieben hast, Lukas, was er dann da sagt, in diesem Zimmer, wenn sie dann da aufwacht und so weiter. Aus ihrer Sicht ist das ja alles ein abgekatertes Spiel eigentlich, ne? Also sie hält ihn ja eigentlich für so ein Dummchen, der das mitspielt. Und für sie muss ja in diesem Moment auch klar sein, okay, wir machen das, wir stagen diesen Unfall. Hieraus wird sich nichts ergeben. Du verrennst dich hier, ne? Du bist hier völlig in diesem Schwindel, in diesem Taumel. Aber als er dann sie dann nochmal aufsucht und dann sie merkt, der denkt jetzt, ich bin gestorben. Also das habe ich jetzt angerichtet bei ihm. Also ja, und deswegen irgendwie versuche ich jetzt dann doch ihm zu gefallen und mich irgendwie da umzustylen und so weiter und so fort. Aber es klappt einfach nicht. Das finde ich auch irgendwie, also wenn man es quasi den Film nochmal so von aus ihrer Sicht so sieht, irgendwie auch total tragisch und ganz schön gemacht. Ja. Ich wollte auch noch sagen zu Vertigo, okay, dass ich diese Ausstattung toll finde und dieses fast Dioramenhafte, was manche von diesen Einstellungen haben, ja, also in diesen verschiedenen, also da bei ihr in dem Studio und dann in diesem Restaurant und auch mit diesen Schwenks, das hat auch was in seiner Schönheit fast Schwindelerregendes, finde ich.
Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime.
You have a vacancy?
Oh, we have 12 vacancies.
This is the first place it looks like it's hiding from the world.
I think that we're all in our private traps, clamped in them. And none of us can ever get out.
Aber wir sollten vielleicht mal weiterkommen zu einem Film, der gar nicht so viel später erscheint, obwohl wir das Jahrzehnt wechseln. Psycho kommt 1960, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Bloch. Ist wieder ein Schwarz-Weiß-Film geworden, der wohl den, ja, berühmtesten Twist der Filmgeschichte beinhaltet. Ein Twist, den man auch kennt, wenn man den Film nicht gesehen hat und dann vielleicht auch gar nicht weiß, dass das überhaupt ein Twist ist. Janet Leigh spielt Marion Crane, die von Norman Bates, gespielt von Anthony Perkins, in der Dusche eines Motels mit dem Messer unter Schreien erstochen wird. Wobei, das ist ja eigentlich schon der zweite Twist, denn zu diesem Zeitpunkt denken wir ja noch, das sei die Mutter von Bates. Warum ist Marion überhaupt da? Sie hat ihrem Arbeitgeber Geld geklaut, das sie eigentlich hätte zur Bank bringen sollen. Und die erste Hälfte des Films, das ist vorhin schon mal angesprochen, Sonja, ist eigentlich erstmal so die verdammt spannend und anspannend inszenierte Flucht, wo auch der besagte Cop hinter der Sonnenbrille vorkommt, wo sie jeden verdächtigt, ihr auf der Schliche zu sein, auch die Stimmen in ihrem Kopf schon hört, wie wahrscheinlich jetzt über ihr Abtauchen da gesprochen wird und so weiter, bis sie dann eben im Bates Motel ankommt, dass sie aber keinen Schutz bieten wird. Im zweiten Teil des Films haben wir dann ja vielleicht so drei Hauptfiguren, also einmal Bates selbst, der den Mord vertuschen will, dann diesen Private Investigator Arbogast, der dann auch von Bates Mutter getötet wird und dann noch Marions Schwester, die Bates schließlich auf die Schliche kommen kann. Und über diesen Film wird natürlich schon sehr viel geredet. Das ist Alfred Hitchcocks bekanntester Film, aber wir würden wahrscheinlich nicht sagen, zu Recht, oder Sonja?
Also bekannt ist eine schwierige Kategorie, weil bekannt ist natürlich auch immer was, was populär ist. Und ich kann schon verstehen, warum Psycho der bekannteste Film ist, weil wir eben diese Twists haben, weil es ja sogar noch so einen kleinen weiteren Twist gibt, wenn dann der Arbogast, der Privatdetektiv, von dem wir ja eigentlich annehmen, jetzt kommt der und klärt alles auf, der wird ja auch noch ermordet. Und ja. Das verstößt gegen so viel aus der damaligen Zeit. Und dann hatten wir dazu natürlich auch, als er das erstmals lief im Kino, perfektes Marketing. Das muss man ja auch sehen mit diesem Reden Sie nicht über den Film und sowas alles. Deswegen kann ich irgendwie schon verstehen, dass es der bekannteste ist und er bietet auch, ja, popkulturell so viele Anknüpfungspunkte. Und ich glaube, es ist für mich der Hitchcock-Film, den ich am zweithäufigsten gesehen habe. Und ich habe ihn jetzt ja nochmal geguckt und ich war wirklich sehr, sehr angenehm überrascht, wie gut er ist. Und ich hatte gar nicht mehr richtig in Erinnerung, wie lang tatsächlich diese erste Hälfte des Films ist, in der Marianne Crane noch lebt und wie genau das erzählt ist. Also wie lange wir bei ihr bleiben, dann erst mit ihrem Geliebten, dann bei der Arbeit, dann zu Hause, dann auf der Flucht, wenn sie im Auto schläft, wenn sie ihr Auto tauscht. Sogar wenn sie auf der Toilette das Geld zählt, das sie geklaut hat, um das neue Auto zu kaufen, sind wir bei ihr. Und dann landet sie erst in diesem Bates Motel. Und das fand ich ungemein geschickt gemacht, weil dadurch sind wir schon so nah bei ihr, dass dann ihre Ermordung umso überraschender kommt. Und auch wie eben Norman Bates ist, er ist ja eben nicht nur der, als der jetzt so in die Geschichte eingegangen ist, der sich dann als seine Mutter angezogen hat und Menschen mordet, sondern vorher ist er ja recht unverdächtig. Also wenn ich nicht weiß, was kommt, dann halte ich ihn halt für ein bisschen ein kleines Muttersöhnchen, vielleicht ein bisschen verklemmt, aber eigentlich auch einen ganz netten Kerl. Und das ist wirklich sehr, sehr geschickt gemacht. Aber es ist sicherlich nicht Hitchcocks bester Film, finde ich jedenfalls. Und es ist auch nicht mein Lieblingsfilm, aber ich kann schon verstehen, warum er so berühmt ist.
Ja, ich tatsächlich auch. Ich finde erstmal seinen Kontext spannend. Er folgt ja direkt auf North by Northwest, wahrscheinlich einen der größten, ich sag mal, Actionkracher von Hitchcock. Einer der größten, der teuersten Filme von ihm. Und wie erfindet sich Hitchcock hier plötzlich neu? Na, er orientiert sich plötzlich an den Exploitation-Filmen dieser Zeit, an Leuten wie Roger Corman. Er wird ganz minimalistisch, er wird schwarz-weiß. Er dreht mit den Leuten, die sonst seine Fernsehproduktionen machen, also das Hitchcocks Presents-Team, und reduziert sich dann ganz stark auf, ja, wirklich sowas aus dieser Zeit herauskommende, auf eine neue Form von Psychologie, die sicher da so popkulturell ihren Höhepunkt erreicht. Also Poppsychologie ist wahrscheinlich so in der freudianischen Ausprägung nie so stark wie halt in den 60ern, wo das ja auch irgendwie von den Intellektuellen dieser Zeit so fast spaßig benutzt wird. Und ich finde, auch dieser Film ist ganz lange so eine Art Stummfilm. Man fährt ja eigentlich über weite Strecken so herum zu Musik und hört Stimmen vielleicht aus der Vergangenheit noch. Und ich mag auch, wie hier dieser Spannungsaufbau stattfindet wird, wie es um das Auto immer dunkler wird, dann regnerischer, bis wir letztlich bei Bates Motel sind, dann dieser ganzen Mord. Ich meine, all diese Szenen sind natürlich analysiert worden bis zum geht nicht mehr. Also wenn er mit ihr zu Abend isst und die Raubvögel außen um sie rum immer besser in den Blick genommen wird. Eine ganz einfache Szene, die eigentlich nur aus Schnitt und Gegenschnitt, aus Shot und Reverse Shot besteht, aber der durch diese leicht verschobenen Perspektiven diese Raubvögel immer neu ins Bild setzt und die wachsende Bedrohung darstellt. Und das ist natürlich auch dieses visuelle Erzählen, das man sich von Hitchcock wünscht. Aber ich glaube, was ich bei diesem Mal sehen spannend fand, war tatsächlich natürlich die Duschszene sonst, wie so oft. Ich glaube, Andrew Saris hat gesagt, es wäre eine fast religiöse Szene. Also er fand die, genau, er schreibt: I regard this as one of the most profoundly affecting religious expressions of this century. Sicher eine Interpretation, über die man streiten kann, aber ich muss auch sagen, ich finde sie spannend. Aber ich finde vor allem das danach spannend, denn das ist ja eine Szene, die ist auch tausendmal parodiert worden ist, aber sie endet dann immer, wenn vom Auge auf den Abfluss überblendet wird und diese Fahrt von ihr weg, diese ganz langsame, die finde ich tatsächlich das Interessanteste, weil der Film danach in auch so ein emotionales Loch fällt. Wir verbringen dann ganz viel Zeit mit Norman Bates. Wir wissen noch nicht, dass er der Mörder ist. Aber er wird auf einmal so, er ist auch vorher so, wie schon angesprochen, so bedächtig und minutiös und beobachtend. Also er geht ganz selten aus den Situationen raus und bleibt ganz lange auf allem stehen. Und ich musste diesmal, wenn er da anfängt, irgendwie halt alles zu putzen und so, fast so an Slow Cinema denken oder an dieses Arthouse-Kino der Gegenwart, das in langen Einstellungen dreht und beobachtet, weil das ja etwas ist, was diesen Film auch total prägt. Das langsame und bedächtige Vorgehen und der Blick von außen. Natürlich geht es auch um Voyeurismus. Wir schauen am Anfang in diesem Part zu und später sehen wir sie nochmal im BH, wenn er durch das Loch guckt, das irgendwie hinter einer der ganzen ausgestopften Tiere verborgen ist. Aber wie dieses minutiöse, alltägliche Beobachten davor eingebunden ist und wie das eigentlich genauso voyeuristisch ist, das fand ich, glaube ich, diesmal halt irgendwie so eines der überraschenderen Aspekte.
Ja, und tatsächlich auch diese Stille, die du angesprochen hast, gerade bei dieser Duschszene, das sehe ich genauso, weil diese Duschszene ja auch nur so, also nicht nur, aber ein wesentliches Mittel, dass diese Duschszene die Kraft entfalten kann, ist ja nun mal der Score. Und danach, wenn er dann aber anfängt, das Blut aufzuwischen, hören wir nur diesen Wischmopp, der immer wieder so rumschwappt. Und das ist auch ein ganz, ganz starker Kontrast, der diese Schockwirkung der Duschszene nochmal verstärkt.
Ja, und auch wenn wir sagen, er hat es so ein bisschen vielleicht jetzt reduzierter wieder gemacht, das ist schwarz-weiß, ne, die Schauspielenden, denen war er eh schon da so ein bisschen am Wickel. Aber ich finde, irgendwie zeigt sich hier so das ganze Können, die ganze Brillanz, weil es so dicht inszeniert ist und er auch so wechselt, also der zweite Teil eher wie vielleicht andere Hitchcock-Filme, springt ja dann immer so ein bisschen in der Handlung, dann ist mal hier ein Gespräch, dann ist mal da ein Gespräch, dann wird das alles auch zeitlich irgendwie verdichtet, die Orte rücken näher aneinander, da müssen wir natürlich nicht diesen ewigen Weg dahin sehen, aber dieser Anfang von ganz kleinen Kniffen, wie sie da sich umzieht in dem Haus, und dann kommt dieser Blick auf diesen Umschlag und dann denken wir vielleicht erst noch, okay, sie überlegt es jetzt zu klauen, aber dann sehen wir, nee, links, der Koffer ist schon gepackt. Also wir denken da auch immer so mit, er gibt uns immer irgendwas Neues, dann ist das ist so anspannend, wie sie dieses Auto da kauft und dieser Kopf auf der anderen Seite dieser Straße sitzt und da sind wir wirklich so richtig, finde ich, erstmal die erste Stunde ja wirklich nur bei ihr und in ihrer Gedankenwelt und sie wird richtig als ein absoluter Filmstar hier aufgebaut und dann wird uns das genommen, aber was ich nicht mehr so in Erinnerung hatte, ist, dass, als ich das dann jetzt nochmal gesehen habe, mir dann wieder aufgefallen, dass es dann ja so wechselt und wir diese verschiedenen Hauptcharaktere haben und wir uns dann auch erstmal Norman Bates reindenken müssen, wie er dann damit jetzt weitermacht und dann, ich finde, man nach diesem krassen Twist wussten die Leute wahrscheinlich damals und wenn man das heute zum ersten Mal sieht, weiß man auch überhaupt nicht, in welche Richtung wird das hier eigentlich gehen. Ich fand auch diese Szene nochmal toll, wie er dieses Auto dann da versenkt in diesem Sumpf und es geht dann so ein bisschen unter und dann bleibt es stehen und man, das ist ja fast ein komödiantischer Moment, wo man sich dann fragt, was muss er jetzt machen? Muss er jetzt drauf springen oder sowas, damit das untergeht? Aber dann sinkt es dann doch dann nochmal unter die Oberfläche und stimmt, sondern du hast recht, dass dann halt der Staffelstab nicht nur an Bates, sondern eben auch an diesen Investigator übergeben wird, der dann ja auch getötet wird, spricht ja auch gegen die Lesart, dass dieser brutale Mord an dieser Frau jetzt nur so ein sexistisches Mittel zum Zweck ist, weil dann ja die Schwester am Ende das aufklären kann. Also das ist ja dann wieder eine quasi neue Frauenfigur, der wir das dann verdanken, dass es überhaupt aufgelöst wird. Und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Plus halt, dass wir hier dann am Ende nochmal diese so psychologische Erklärung haben, ne? Das ist ja auch witzig eigentlich. Wie lest ihr das eigentlich, dass am Ende nochmal so ein bisschen erklärt wird, was da eigentlich los war?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen der damaligen Zeit geschildert. Also ich fand es erstaunlich progressiv, wie es da erklärt wird. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Konzession an die Zuschauer, dass man nochmal erklärt, was da eigentlich passiert ist, ohne dass man mit irgendwelchen Begriffen wie Schizophrenie oder so um sich wirft. Und um nochmal auf den tatsächlichen Mord zurückzukommen, das wird ja auch oft so gelesen, dass jetzt hier Marianne Crane quasi bestraft wird, also dass sie ermordet dafür wird, dass sie sexuell aktiv war. Und sie wird ja ganz klar als sexuell aktive Frau gezeichnet. Das sehe ich auch überhaupt nicht so. Also sie wird deswegen nicht ermordet. Sie wird aus anderen Gründen ermordet. Und ein Grund ist eben dieser, ja, der Wahn von Norman Bates.
Ja, ich glaube, ich würde das auch unterstreichen oder unterschreiben wollen, dass das für diese Zeit sicher eine progressivere Erklärung ist, die uns hier geliefert wird. Also man muss natürlich bedenken, Hitchcock war natürlich jemand, der immer um vieles kämpfen musste, was um seine Filme kommt. Wir wissen alle, hier wurde das erste Mal eine Toilettenspülung betätigt oder einer der allerersten Male. Aber auch zum Beispiel, dass er das Wort Transvestit benutzt, musste er kämpfen. Und dass überhaupt der Versuch da ist, das zu erklären und diesen Menschen nicht einfach nur so als das Böse zu erscheinen lassen, sondern zu sagen, hey, da ist eine Form von Pathologie, das ist für diese Zeit sicher etwas, das weiter ist als viele andere Filme außenrum. Auch wenn man natürlich aus heutiger Sicht dann drauf guckt und sagt, so, das würde man wahrscheinlich anders schildern. Aber ich finde auch hier wieder, dass schon auch eine gewisse Empathie mit diesem Norman Bates ist, diesem Menschen, der diese schrecklichen Erfahrungen gemacht hat, der irgendwie zur Hülle geworden ist, der jetzt von dieser anderen Figur, von diesem anderen Teil seines Selbst beherrscht wird, der da in einem seltsamen Widerstreit gerät und so, der auch in diesem Monolog, den ich in meiner Einführung schon erwähnt habe, immer wieder von der eigenen Gefangenschaft berichtet, der irgendwie sich in sich selbst verschließt. Und natürlich ist das keine optimale Darstellung von mentalen Problemen, wie wir sie heute machen, aber ich finde schon, dass da eine Form von Feinfühligkeit da ist, die man jetzt einem Hitchcock nicht sofort zutrauen würde. Gleichzeitig finde ich aber auch all diese Mordszenen einfach wahnsinnig interessant gestaltet. Wir werden sicher gleich bei Frenzy auch noch darüber reden, wie man Mordszenen inszeniert und was er damit macht. Und ich finde hier diese, wie das jeweils mit einem Bruch in der Form verbunden ist, erstaunlich. Der Mord ist ein Verbrechen hier in diesem Film, das immer sofort auch die filmische Logik aufbricht, sei es durch dieses Schnittgewitter der Duschszene, die ja auch ausreichend analysiert worden ist, oder diese plötzlichen Perspektivwechsel, wenn Arbogast ermordet wird, dieser Shot, der plötzlich so nach oben springt, diese merkwürdig schnelle Bewegung von Bates, beziehungsweise wir denken zu diesem Zeitpunkt noch, ist seine Mutter, und dann stürzt Arbogast, der Privatdetektiv, wie in Zeitlupe von dieser Treppe mit Rückprojektion. Und man greift das gar nicht mehr so richtig, was genau da passiert. Also er stolpert letztlich, wenn wir den letzten Shot davon sehen, wenn es von dieser Rückprojektion wieder in eine ganz normale Einstellung geht, dann ist er am Ende der Treppe und fällt erst da. Und diese seltsame Brechung der Bewegungslogik von Menschen finde ich auch einen ganz tollen Effekt, um halt, ja, diese seltsame, weltsprengende Erfahrung des Mordes halt irgendwie zu visualisieren. Also das finde ich, und genauso auch natürlich die letzte Szene mit der schwankenden Glühbirne, wenn alles aufgeklärt wird, wenn Bates als seine Mutter verkleidet hereinkommt und wir den Schädel in den Tiefen seines Unbewussten irgendwie entdecken. Auch das finde ich spannend inszenierte Momente. Ich finde, das ist ein sehr reduzierter, schlichter Film, der weiß, wann er formal aufbrechen muss, um Sachen zu betonen.
Ja, das genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Also vor allem, als ich das erste Mal gesehen habe, halt vor Ewigkeiten, diese Endszene, als sie da die Leiche umdreht, das Skelett umdreht und er rennt dann da hinten rein und wie das Licht dann da spielt und dann ist auf einmal dann ihr Freund da, um ihn noch aufzuhalten. So, ich habe mir da wirklich also komplett verjagt, weil Hitchcock ja nicht jemand ist, der vielleicht wie heute im Horrorkino jetzt dauernd mit so Jumpscares oder sowas arbeitet, aber da haben wir mal einen, der so ein bisschen so ist, der unglaublich effektiv ist, finde ich. Aber der Film, ich würde sagen, lässt eine sehr progressive Lesart eigentlich zu. Also wenn wir natürlich sagen, okay, es war eigentlich nicht die Mutter, er war es selber, aber der Film suggeriert uns doch, naja, irgendwie eigentlich schon. Also denn aufgrund diesem Terror, vielleicht unter dem Norman Bates aufgewachsen ist, hat er eben bestimmte psychische Probleme entwickelt. Aber das bedeutet eben nicht, dass das entschuldbar ist, was er macht, sondern in diesem Film muss er dann eben am Ende sterben. Und gleichzeitig haben wir halt diese, also wir haben die Mutter als so eine sehr machtausübende, kontrollierende Frauenfigur. Wir haben sie als eine, ich würde es auch eher so lesen, als so eine sehr selbstgewisse, einfach starke Person, die halt die da ihren eigenen Weg geht gegen diese ganzen qualmenden, schmierigen Männer da in diesem Büro und der man eigentlich gerne folgt, die dann aber, und das könnte man heutzutage halt auch lesen, halt dann trotzdem mit Männern dann doch konfrontiert wird, egal wie genau das psychologisch war und wo die vielleicht ihre Probleme hatten in der Kindheit, aber es ist halt eine patriarchale Männerwelt, in der sie sich bewegt und der sie dann zum Opfer fällt, aber am Ende eben dann wieder die Schwesterfigur, die dann auch, das finde ich eigentlich auch ganz cool, zusammen eben mit ihrem Mann oder Freund oder Verlobten oder was das ist, dann das so aufklärt, also ich finde, und dann wird das eben am Ende nochmal so erzählt, ich finde das also für die Zeit wirklich relativ unglaublich, kann man sicherlich, heute würde man bestimmt einige Sachen anders machen, aber ich finde, dass der ja ein komplexes Bild eigentlich zulässt zur Frage, woher kommt Gewalt gegen Frauen im Patriarchat und wie kann man sich dagegen zur Wehr setzen und so weiter. Unter anderem halt, weiß ich nicht, am Ende nochmal mit so einem psychologischen, psychoanalytischen Blick, der vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn er dann mal irgendwann ins Bildungssystem oder irgendwie anders Einfluss finden würde, vielleicht auch was lösen könnte. Ich finde das dafür, dass es so als einer der Klassiker des Horrorkinos oder sowas gilt oder als ein sehr reduziertes Experiment oder so, sehe ich ja eigentlich das Ähnliche, was du, Lukas, gesehen hast bei Rear Window oder bei Rope, dass ja trotzdem schon sehr viel drin ist, auf jeden Fall, worüber sich so ein bisschen total, zu streiten lohnt.
Ich finde, er ist natürlich trotzdem letztlich der Vorreiter, der Slasher. Natürlich inspiriert er dann sowas wie Halloween und dann all diese 80er-Jahre-Filme und 70er-Jahre-Filme total stark. Und ich glaube auch, dass natürlich dieses Motiv, die Frau ist, hat irgendwie, ja, hat Sex oder irgendwie tut irgendwas, das halt außerhalb einer bestehenden Norm liegt und wird dann in irgendeiner Form dafür bestraft, dass das vielleicht kein Motiv ist, wo man sagen könnte, dass das eine unmittelbare Folge ist oder dass man das Gefühl hat, der Film möchte zeigen, dass sie dafür bestraft wird. Aber das sind natürlich Motive, die danach dann immer wieder aufgegriffen wird. Ich glaube, das liegt dann aber auch daran, dass das Werkzeuge sind, die in den Händen von Hitchcock anders funktionieren als anderswo. Also auch bei John Carpenter sehe ich da natürlich noch eine gewisse Meisterschaft oder so. Aber da, finde ich, kann man dann schon sehr viel stärker darüber diskutieren, okay, wie wird hier weibliche Sexualität dämonisiert oder bekämpft? Und also wie weit ist das etwas, das als Phänomen wahrgenommen und wie weit ist das etwas, das begrüßt wird. Ich glaube halt, in diesem Film ist vieles drin, was dann später übernommen wird. Auch zum Beispiel diese Transvestitenrolle, die ihm hier auf den Leib geschrieben wird, die dann natürlich später auch immer wieder düstere Blüten halt irgendwie trägt. Ich glaube, man kann aber natürlich Hitchcock nicht so wahnsinnig gut dafür zur Verantwortung ziehen, was andere aus seinen Ideen halt gemacht haben dann später oder aus seinen filmischen Mitteln.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dann schon am Ende die Mutter schuld ist. Also ja. Die Mutter hat zu seinem Wahn geführt und er hat ihn, also hat dann dazu beigetragen, dass erst sie von ihm ermordet wird. Und das ist ja auch ein Aspekt von Hitchcocks Frauenbild, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Die schwierige Beziehung zu Müttern oder zu Schwiegermüttern, das ist ja auch in Vertigo so und in anderen Filmen oder auch Mani. Notorious oder Mani, genau. Dass auch die Mütterfiguren, es wird immer auf Hitchcocks Biografie zurückgeführt, dass er ja wohl das Verhältnis zu seiner Mutter auch schwierig war, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil ich da auch tatsächlich nicht weiß, wie viel nachträgliche Psychologisierung darin steckt und was da tatsächlich war. Aber das gipfelt irgendwie im Psycho natürlich.
Aber ist es tatsächlich rein, also würdet ihr es so lesen, ist der Film, ich weiß nicht, welche Aussage Hitchcock treffen will, aber dass die Aussage wirklich ist, die Mutter hatte Schuld und der Junge kann nichts dafür. Es spiegelt ja ein bisschen die Frage bei Rope. Also ist der alte Schullehrer tatsächlich daran schuld, dass das Verbrechen begangen wird? Oder spielt er eine Rolle darin? Sagt Hitchcock hier, weil Norman Bates hat ja vorher auch seine Mutter und ihren Freund, glaube ich, oder was umgebracht. Entschuldigt er dieses Verbrechen tatsächlich?
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass er das Verbrechen entschuldigt, aber es ist schon so, dass die Mutter eine starke Rolle spielt in der Erklärung für die Pathologisierung von Norman Bates. Da spielen natürlich aber auch andere Faktoren eine Rolle. Das ist, also wenn man es jetzt mal mehr so soziologisch betrachtet, wo war denn eigentlich das Umfeld und was hat dazu beigetragen, dass die so abgeschieden gelebt haben? Hat sich da niemand drum gekümmert? Hat da niemand gemerkt, was da in diesem Haus vor sich geht? Das würde natürlich auch alles noch eine Rolle spielen. Aber ich finde schon, dass die Mutter und der Missbrauch durch die Mutter, der da geschehen ist, ein sehr wesentlicher Faktor für diese Schuld von Norman Bates ist.
Wir sind ja zu dieser Zeit dann noch in den USA. Wie nehmt ihr diese letzte Phase vielleicht so da noch wahr? Also zum Beispiel Die Vögel wäre jetzt auch ein Film, den wir hätten besprechen können, aber uns jetzt mal geknickt haben. Wir haben ihn kurz auf jeden Fall angerissen. Irgendwann geht's ja dann wieder zurück nach Großbritannien. Ist das hier der letzte Höhepunkt quasi so gewesen mit Psycho, mit Die Vögel? Und davon natürlich Vertigo und so.
Na, ich weiß nicht. Es sind sicher die letzten Filme, die rund sind, die so in sich geschlossen das bieten, was man von Hitchcock will. Ich glaube, was ihn interessant macht, ist, dass er auch in dieser letzten Phase seiner Karriere anfängt, nochmal zu experimentieren, neue Sachen ausprobiert. Da sind ja auch Filmprojekte wie Kaleidoscope, die nie zustande gekommen sind, die nochmal eine ganz andere Beziehung zur Wirklichkeit halt irgendwie aufbauen, die in diesen sehr simulierten, sehr in sich geschlossenen Filmen die Wirklichkeit halt so widerspiegeln, die so verbunden sind nur auf so einer Ebene von Empfindung und persönlichem Schicksal, die dem nochmal eine ganz neue Nähe halt tatsächlich herantragen. Und tatsächlich finde ich auch, wenn wir über sowas wie Frenzy reden oder sowas, dass die Welt dann nochmal anders angegangen wird. Und was sich sicher auch verändert ist, im Laufe der 60er Jahre verschwinden die Zensoren in ihrer Stärke, der Hays Code wird letztlich ganz aufgelöst dann und er kann viel stärker die Sachen, die er schon immer mal zeigen wollte, ausprobieren. Und das kann man als Stärke und als Schwäche verstehen. Es gibt ja immer wieder diesen Gedanken, dass bestimmte Künstler mit Einschränkungen, mit Mangel, mit Restriktionen effektiver arbeiten. Und man kann sicher darüber streiten, was jetzt so ab Mitte der 60er passiert, wenn Hitchcock, also vor allen Dingen finde ich in Frenzy, ja, Stärke aus den Vollen schöpfen kann im weitesten Sinne. Also ich glaube, das macht diese letzte Phase so anders und so viel umstrittener. Ich glaube aber, dass auch in der noch sehr viel zu finden ist. Ich glaube, man sollte vielleicht nicht anfangen, wenn man sich mit Hitchcock beschäftigen will, so in den späten 60ern und frühen 70ern.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich, wenn man mich vor diesem Podcast gefragt hätte, welches der Hitchcock-Film ist, den ich am meisten verabscheue, hätte ich gesagt, dass es Marnie ist, kurz vor Frenzy. Nachdem ich jetzt Frenzy nochmal gesehen habe, bin ich geneigt, die Reihenfolge umzukehren. Aber dafür müsste ich vielleicht Marnie nochmal gucken. Und ich, also deswegen finde ich gerade diese Theorie, die Lukas angesprochen hat, dass manche Regisseure unter Restriktionen besser arbeiten oder gut arbeiten, für Hitchcock sehr interessant. Ich würde ihr jetzt mal vom ersten Gefühl her tatsächlich zustimmen. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass ich die Filme dazwischen, also Topaz und Der zerrissene Vorhang, sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Also da habe ich tatsächlich kaum noch Erinnerungen auch an Family Plot nicht. Das heißt, und sogar bei Marnie, ich weiß noch, warum ich diesen Film fürchterlich finde, aber selbst den müsste ich noch mal gucken, um das tatsächlich beurteilen zu können.
Warum? Ganz kurz. Was du noch weißt, warum findest du den so schlimm?
Ich weiß, dass ich ihn damals, als ich ihn gesehen habe, einfach als voyeuristischen Vergewaltigungsporno gesehen habe. Also ich fand es unfassbar billig gemacht mit diesen Farbflash, die es gibt. Die Figur von Marnie hatte was von einer Frau, die Opfer von Missbrauch und von Gewalt wurde und die einfach so, wie sie in dem Film inszeniert wird, noch ein zweites Mal ausgenutzt wird. Aber wie gesagt, ich müsste ihn tatsächlich auch noch mal gucken, um zu wissen, ob ich, wie ich das heute sehe. Ich befürchte, ich wäre heute noch strenger. Also in der Regel bin ich heute noch strenger, als ich vor ein paar Jahren war. Aber vielleicht tue ich das tatsächlich mal und schaue ihn noch mal.
Ja, ich muss ja sagen, auf mich üben diese 60er und 70er von Hitchcock schon auch eine gewisse Faszination aus, weil man sich die ganze Zeit fragt, wie wäre seine Karriere denn gewesen, hätte es diese ganzen Grenzen der Gesellschaft nicht gegeben vorher. Also die sind ja ganz stark auch Produkt von einer Form von, ja nicht Repression, das wäre vielleicht zu weit, aber von tatsächlich halt Restriktion, von Einschränkungen, die ihm gemacht wird. Wir wissen um ihn, er kämpft immer wieder mit den Zensoren, das darf nicht gezeigt werden, das schon, so musst du die Szene schildern. Also auch in Vertigo sind ja Szenen, die werden anders gelaufen. Er muss zum Beispiel, hat die Auflage bekommen bei Vertigo, nachdem er sie gerettet hat, diese Szene im Zimmer, dass das alles möglichst harmlos ist, dass nichts auf irgendeine Form von sexuellem Kontakt oder so hinweist oder auf Vergewaltigung zum Beispiel. Und man fragt sich, was wäre, wenn ihm das früher genommen worden ist? Ich meine, ein klassisches Beispiel wäre ja Brian De Palma, der im Endeffekt immer versucht hat, Hitchcock zu sein, aber ohne die Restriktion, bei dem dieser Vorwurf von Misogynie in der kritischen Rezeption noch mal präsenter ist. Ich finde, viele dieser Filme haben in der Art, wie Gewalt da funktioniert, fast irgendwie eine Beziehung zu anderen Horrorfilmen oder Thrillern dieser Zeit, zum Giallo tatsächlich aus, naja, vor allen Dingen Italien, aber auch in Großbritannien werden ja welche gedreht oder zumindest gibt es dort auch Produktionsgesellschaften, die das machen, die ja auch Kriminalfilme sind, aber die sehr viel stärker ins Vulgäre gehen und Sexualität und derartiges, also die stärker Exploitation-Filme sind. Und ich glaube, am Ende seiner Karriere wird Hitchcock stärker Exploitation-Filme. Das zeigt ja auch sowas wie die Orientierung, die wir in Psycho sehen, der sich an Exploitation-Filmen orientiert. Und ich glaube, wenn man grundsätzlich mit denen nicht so gut zurechtkommt, wird man an denen auch keine Freude haben. Aber ich finde so das Aufeinandertreffen von verschiedenen Sensibilitäten total interessant halt. Auch wenn ich nicht alle dieser Filme einfach, also ich würde keinen davon durch und durch gelungen nennen.
I dare say you are wondering why I am floating around London like this. I am on the famous Thames River, investigating a murder. Rivers can be very sinister places. And in my new film, Frenzy, this river, you may say, was the scene of a very horrible murder.
It's a woman!
Another necktie murder.
Of course, one can never be sure where danger lurks. They tell me a dreadful crime was committed right in this building. My investigation next led me to this innocent alley, of which there are hundreds in London. But I don't think we should stay long. Something unpleasant is about to happen.
Ist eigentlich auch nicht Frenzy, von 1972, Hitchcocks vorletzter Film, basiert auf dem Roman Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square von Arthur Laverne. Leicester Square von Arthur Laverne ist dann wieder ein britischer Film von Hitchcock. Und wir kommen hier wirklich full circle. Es geht wieder um einen Serienmörder in London, aber im Modernen, immerhin zu der Zeit, nicht Jack the Ripper, sondern ein Krawattenmörder. Er vergewaltigt Frauen, er drosselt sie dann mit seiner Krawatte. Und der Ex-Soldat Richard ist so ein ziemliches Lowlife in der Stadt und wird eben immer mehr verdächtigt, diese Morde begangen zu haben. Stattdessen ist es aber, das erfahren wir diesmal tatsächlich früh, sein Freund Rusk, und der beginnt nun, ja, Frauen aus dem Umfeld auch von Richard ins Visier zu nehmen und umzubringen. Und Sonja, du meintest gerade, das ist der schlechteste von ihm, den du kennst, und dann würde ich natürlich gerne wissen, wieso.
Es ist zumindest einer der, den ich am meisten hasse, sagen wir es mal so. Ich finde, er ist tatsächlich sehr sexistisch und er ist auch absolut ohne Gespür für irgendwas inszeniert. Das geht mit der Vergewaltigungsszene los. Also der Rusk vergewaltigt ja die erste Ehefrau von Blaney und ermordet sie dann. Und die Art und Weise, wie sie inszeniert ist, also dass er vorher isst, dann versucht er sie zu vergewaltigen, bekommt keinen Orgasmus, weil sie sich nicht wehrt, und er ist Masochist, er will, dass sie sich wehrt. Und dann erwürgt er sie mit der Krawatte, und zwischendurch haben wir immer so Einstellungen von ihrer nackten Brust, finde ich ausbeuterisch. Und dass er dann anschließend in den Apfel beißt und den weiter isst, ja, das soll vielleicht zeigen, wie abgestumpft der Rusk mittlerweile schon ist, aber auch das finde ich grenzwertig. Aber es bleibt auch nicht nur bei den Frauen, die ermordet sind, auch alle anderen Frauen in diesem Film sind letztlich dumm. Also die Ehefrau des Inspektors ist so ein typisch dummes Hausfrauchen, das die ganze Zeit ungenießbares Essen kocht, und mir ist sicherlich klar, dass man zwischen Essen und Sex Parallelen ziehen kann und dass das alles nicht nur Comic Relief ist, sondern auch, da ich kann eine schöne Theorie dafür finden, warum das genauso sein soll, aber das will ich überhaupt nicht. Die Dialoge der Männer untereinander sind wirklich unfassbar. Also ich würde sagen, auch schon für 1972 unfassbar, wenn dann einmal ist Blaney in so einer Kneipe und besäuft sich da, und man sieht zwei ehrenwerte Männer auch an der Bar stehen, die sich dann darüber unterhalten, dass er die Opfer des Krawattenmörders auch vergewaltigt werden, und dann fragt die Barfrau nochmal nach, ach, sie werden vergewaltigt, ja, dann haben sie ja wenigstens auch was davon. Und das ist ja so dieses typische, eigentlich wollen ja Frauen dann doch vergewaltigt werden. Und das ist, so völlig ungebrochen in diesem Film. Dem wird irgendwie nichts dagegen gesetzt. Und ich finde auch dann später, wenn er den zweiten Mord, den wir ganz sehen von Babs, die Mordszene an sich, die finde ich gut. Die finde ich ist sehr, sehr kunstvoll inszeniert, gerade weil da nicht so viel gezeigt wird. Aber er wird ja dann diesen Frauenkörper los, indem er ihn in den Kartoffelsack steckt. Und dann muss er da anschließend wieder ran, um die Krawattennadel rauszuholen. Und wie das alles inszeniert wird, finde ich wiederum auch ja ausbeuterisch. Ich fand es ganz schwer, mir das anzugucken. Und das ist für mich so ein Beispiel gewesen, wie jetzt hat man die Möglichkeit, so gut wie alles zu zeigen, also müssen wir das ausnutzen. Und das muss man eben nicht, in meinen Augen.
Es ist sicher die vielgestellte Frage, stellt das Frauenfeindlichkeit dar oder ist es frauenfeindlich? Und ich glaube, ich würde auf keinen Fall sagen, dass das nicht stimmt, was Sonja sagt. Ich glaube, ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen. Das kann natürlich auch meine Perspektive sein. Gerade dadurch, dass diese zwei Morde, die wir am Anfang haben, so unterschiedlich inszeniert werden, frage ich mich, okay, was tut er da? Weil, wie gesagt, wir haben den einen Mord, der frontal ist, der exploitativ ist sicher, der voll draufhält. Es ist nicht die Darstellerin selbst, sondern ein Body-Double in dem Moment. Aber das ist ja auch völlig unerheblich. Und sicher ist das auch eine Form von Blick, die, also ich weiß nicht, ob das beim Zuschauer irgendeine positive Reaktion reißen soll, ich glaube nicht. Ich fand diese Szene wahnsinnig unangenehm und schmerzhaft, aber ich finde den Kontrast zwischen diesen beiden ersten Morden spannend, dass der erste so offensiv ist und der zweite quasi gar nicht gezeigt wird und sogar fast so bedächtig und eben angelehnt wie frühere Morde bei ihm passiert. Zuerst zeigt er das, was er jetzt machen kann und danach, wie er es sonst gemacht hat. Oder sogar noch ein bisschen anders. Er fährt danach ja mit der Kamera still, also quasi ohne Geräusche aus dem Haus. Ich glaube, mit einer Steadicam aufgenommen, bis er auf der Straße ist und dann kommt der Lärm der Straße. Die Welt kehrt irgendwie zurück und dann hören wir irgendwann den Schrei und die Szene endet. Und das ist eine wahnsinnig elegante und toll inszenierte Szene. Und man fragt sich, erzählt er nicht mit diesem Film auch wieder mal von den Darstellungsmöglichkeiten, wie so oft vom Apparat Kino, der ja oft sein Thema war, und von der Frage, welchen Unterschied macht es, wie wir mit den Figuren, mit den Opfern, zum Beispiel in Kriminalgeschichten, umgehen. Also gerade diese Szene in dem Kartoffelsack und so, die sehr wirklich eine ganz düstere, sardonische Szene ist, hat ja irgendwie auch was wahnsinnig Groteskes und man fragt sich die ganze Zeit so, wieso sind wir jetzt hier bei dieser Figur? Also es ist fast, als würde er so diese ursprüngliche Empathie, die er mal hatte mit solchen Figuren, so ins Groteske kippen lassen. Ich finde das auch einen wahnsinnig merkwürdigen Film, der irgendwie plötzlich, also Hitchcock wird sowieso so sehr ein anderer, wenn er auf einmal Nacktheit hat, wenn Leute fluchen. Es wird das Wort Tits gesagt und ich dachte, nein, es fühlt sich falsch an, wenn das in einem Hitchcock-Film gesagt wird. Das hat hier nichts verloren. Also ich habe das Gefühl, es geht auch irgendwie natürlich um die Sachen, die wir hier bemängeln können. Aber ich müsste auch sagen, ich fände es schwer, genau zu argumentieren, wo die Grenze verläuft und dass das fließende Übergänge sind. Dem sind wir uns ja, glaube ich, alle bewusst halt.
Ich glaube vor allem, da muss man tatsächlich auch mal auf die anderen Frauen in diesem Film gucken. Also wir haben die fürchterliche Ehefrau von
die aber immerhin, sorry, wenn ich dich unterbreche, auch den Mord schon irgendwie vor ihm richtig lösen kann eigentlich. Oder die weiß, dass Blaney nicht der Täter ist und so.
Ja, aber ihm trotzdem nicht helfen will. Also ich meine jetzt die Ehefrau von dem ehemaligen Fliegerkumpel.
Ach so, ich dachte jetzt vom Polizisten, sorry.
Nee. Also die löst den Film vorher. Aber auch da bei ihr, also abgesehen davon, wie sie inszeniert ist und dass sie die ganze Zeit schlechtes Essen und schlechte Drinks macht, es gibt ja dann diese auch berühmte Parallele zwischen dem Knacken des Fingers der Leiche und diesem Knacken des Grissini. Ja. Und das ist für mich einfach, das ist schon nicht mehr grotesk. Das ist plump. Und da gibt es immer wieder diese Verschiebungen in diesem Film, wo die mich halt auch dazu führen, einfach zu sagen, ja, bei diesem zweiten Mord, deswegen finde ich den auch stark inszeniert, weil wir es nicht genau sehen, weil die Kamera rausgeht. Sie geht wieder eine Treppe runter, die, machen Kameras ja andauernd bei Hitchcock. Und man sieht, wie die Welt draußen weitergeht, während innen drin einer Frau Gewalt angetan wird. Aber diese eine Szene gleicht für mich halt alles das, was drumherum passiert und wie andere Frauen inszeniert sind, nicht aus.
Ja, ich hatte es auch noch manchmal, dass ich dachte, ich glaube genau, ich bin in dieser Treppenszene, die du meinst, fand ich das dann doch mal irgendwie ganz interessant inszeniert. Aber sonst habe ich einfach persönlich nicht so ganz verstanden, was Hitchcock will mit dem Film. Also für mich hat diese Suspense auch so ein bisschen gefehlt, dadurch, dass wir schon am Anfang wissen, er ist es irgendwie nicht und dann aber den anderen die ganze Zeit begleiten bei diesen Morden, ohne dass ich so richtig jetzt verstanden habe, eröffnet sich da für mich ein Psychogramm oder finde ich das jetzt so spannend wiederum, wie ihm der Mord angehängt wird und er sich da rausredet. Also es ist irgendwie so ein bisschen witzig, dass er so bis kurz vor einem irgendwie relativ unbeeindruckt davon auch so ein bisschen zu sein scheint, dass das alles passiert. Oder wenn da seine Ex-Frau zum Beispiel getötet wird und sowas, irgendwie fand ich, der war so ein bisschen, obwohl er so visuell exploitativ oder explizit ist, so ein bisschen auch mit Handbremse. Also ich habe nicht so ganz verstanden tatsächlich, was sich Hitchcock jetzt genau dabei gedacht hat, was genau also ich bin da nicht rausgegangen mit irgendeiner Erkenntnis oder sowas. Ja.
Aber was ich mich frage jetzt gerade in dieser Beschreibung des Films, habt ihr das Gefühl, der Film bietet die Identifikation mit diesen Männern an? Also ich finde gerade zum Beispiel Richard Blaney ist ja auch ein wahnsinnig unsympathischer Charakter. Einer, mit dem wir halt so eingesperrt sind, mit dem wir halt jetzt Zeit verbringen, weil er halt leider die Hauptfigur des Films ist. Aber keiner, zu dem wir eine besondere Nähe aufbauen. Und auch, ja klar, Bob natürlich überhaupt nicht, aber am ehesten vielleicht noch mit dem Polizisten. Ich habe das Gefühl, man bleibt zu diesen Schilderungen, zu all diesen Beschreibungen, auch zum Beispiel zu diesen angeblich edlen Herren da in der Bar oder so, dass wir da zu so einer merkwürdigen Distanz bleiben. Also ich habe immer das Gefühl, dass Hitchcock das eher von außen beobachtet, als da unbedingt drin einzutauchen. Oder ist das einfach, ist da bei mir der Wunsch, der Vater des Gedanken?
Also die Distanz sehe ich da auch. Also dass man es ist einem letztlich auch relativ egal, was mit Blaney passiert. Ja. Man fiebert dann nicht sonderlich mit, weil er halt auch einfach ein Trottel ist. Also er hat sich ja nicht im Griff. Er mordet keine Frauen, aber seine Ausbrüche kann er auch nicht kontrollieren. Und er ist ja auch irgendwie ein armer Tropf, der seit seinen gloriosen Fliegerjahren nicht mehr viel leisten konnte. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, ob diese Distanz intendiert ist oder ob es einfach misslungen ist, diesmal eine Empathie aufzubauen.
Ja, am Ende stehen sie vor allem alle drei da so dusselig in diesem Raum, ne? Man fragt sich so, was war jetzt eigentlich hier los? Ja.
Aber ehrlich gesagt finde ich auch den Zeitpunkt, wo er es abschließt, schon ganz witzig. Also, dass er so, ja, jetzt ist der Fall abgeschlossen, zack, vorbei. Ich finde, das hat so was schön, so filmhistorisches, dass wir ja immer diese Punkte haben, wo Sachen dann so plötzlich abgehandelt werden und man so ganz, nicht dieses moderne, wir brauchen noch drei Szenen am Ende, wo alle zusammenstehen und das nochmal zusammenfassen oder so, sondern diese Plötzlichkeit. Und ich finde, dieser Film hat, wenn er noch einen Unterhaltungswert hat, dann in diesen manchmal so merkwürdig rabiaten Umbrüchen. Ich muss auch sagen, ich finde Hitchcocks Humor hier nicht immer wahnsinnig gut. Also diese ganzen Szenen mit dem schlechten Essen der Ehefrau, des Polizisten. Ich musste da am ehesten an Eraserhead denken, dieses Familientreffen, wo diese komischen Hühnchen serviert werden, die auch so ein bisschen aussehen wie hier diese Wachteln mit Trauben. Aber da muss ich auch sagen, da bewegen wir uns schon gefährlich nah an so dieses Mario Barth oder so Klamotten-Thema ran. So, haha, die Frau kann nicht kochen und das meint auch irgendwas mit Sex. Das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber ich finde irgendwie hier und da hat er schon, auch wenn man es sicher fragwürdig finden kann oder grotesk, Spitzen, die ganz gut funktionieren. Also diese Einstiegsszene, wo es um das Reinigen der Themse geht und dann die Leiche angetrieben wird, ich finde, das ist so ein absurder Kontrast, der da entsteht zwischen den hehren Ansprüchen und der Wirklichkeit, dass ich das irgendwie witzig fand. Aber natürlich kann man sofort bemängeln, hey, warum muss man dafür denn diesen nackten Körper benutzen halt?
Das ist alles so unterkühlt, aber auch, ne, wie die dann sagen, hier wieder ein neuer Fall der Krawattenmorde. Das ist es doch.
Ich finde, der eine Typ, der dann sagt, hey, Moment, ist das nicht die Krawatte von meinem Club oder so? Das finde ich so, hä? Hätte ich jetzt nicht laut gesagt, vielleicht auch in der Situation.
Ja, vor allem. Es zeigt auch so ein bisschen die Beliebigkeit. Also die Krawatten spielen ja sie sind zwar das Mordinstrument, aber letztlich spielen sie nur am Ende eine Rolle. Also es geht gar nicht darum, eigentlich so distinktive Krawatten wiederzuerkennen oder dass man sich mal informiert, woher kommen denn diese Krawatten, was ja eigentlich gute alte Polizeiarbeit wäre, mal herauszufinden, was ist mit diesen Krawatten. Es ist dann nur am Ende das, was letztlich klar macht, wer der Täter ist oder den Täter überführt und dann ja auch nochmal so betont wird mit diesem Satz, wo ist denn ihre Krawatte? Oder sie tragen ja ihre Krawatte nicht, ist, glaube ich, eher sinngemäß.
Ihr Hintern guckt da so komisch aus dem Wasser, es ist so ganz seltsam gefilmt für eine Flussleiche, die man irgendwie darstellen will. Es ist, auch fast irgendwie absurd aussieht, finde ich.
Ich muss sagen, weißt du, an wen ich denken musste bei dieser Leichenszene in den Kartoffelsäcken? An Michael Bay, der auch so ganz viele komische Gags über Leichen hat. Also in Bad Boys zum Beispiel, wo sie irgendwie mit dieser weiblichen, nackten Frauenleiche hantieren. Und man muss sagen, wenn Hitchcock hier Nähe zu Michael Bay entwickelt, dann hätte er sich ja vielleicht, also das konnte er natürlich noch nicht ahnen, aber er hätte sich ja trotzdem mal drüber Gedanken machen können.
Er hat ja wirklich unheimlich viele Filme gemacht, ne? Dass jetzt vielleicht die letzten nicht alle in unseren Augen so gelungen sind, ist geschenkt. Aber ist ihm denn das große Spätwerk verwehrt geblieben eigentlich? So der letzte wirklich große Knall, hätte er noch mal Obayashi-Style Labyrinth of Cinema-mäßig so einen Riesenfilm machen müssen, ist er so ein bisschen, also man hat das ja nicht so richtig in der Hand, wie man aus einem eigenen Leben austritt, mit welchem Film man dann endet. Dann kann er ein bisschen dann rumplanen, aber dann manchmal kommt ja einfach ein Auftrag nicht, irgendein Projekt klappt nicht mehr und so weiter. Aber fehlt so ein bisschen der gloriose Schlusspunkt bei ihm.
Ich finde ehrlich gesagt, dass also eine Filmografie, die ja doch einfach viele Höhepunkte hat und die so einen Beitrag zum Film insgesamt geleistet hat, die braucht das nicht unbedingt. Das wäre vielleicht fast sogar ein bisschen unverschämt.
Wenn ihm auch noch das gelingt.
Ja, also ich will jetzt ja nicht sagen, oh, Hitchcock, der große Gott, dem alles gelungen ist, aber ich finde, er hat mehr als einen guten Film und er hatte auch mehr als eine gute Idee. Und das ist was, wenn man bedenkt, wie lange er gearbeitet hat, schon was man ihm auch zugute halten muss.
Ich würde auch sagen, es bedarf dieses großen Schlussfilms eigentlich nicht mehr. Das wäre sicher cool gewesen. Ich glaube, wenn wir hier kritisch von außen auf Karrieren gucken, dann wünschen wir uns das immer. Dann wünschen wir uns eine Dramaturgie, die sich durch so ein Leben zieht. Und in diesen Podcasts hier, in denen wir ganze Karrieren begleiten, haben wir das ja auch immer wieder gehabt, dass es dann den rührenden finalen Film gibt, der nochmal alles zusammenbringt, Late Style, der alles zum Blühen bringt. Aber ich finde das bei Hitchcock eigentlich völlig okay, dass es am Ende so ein bisschen rausfällt. Das sind immer noch interessante Filme. Das sind Filme, die irgendwie darauf hinweisen, da wäre noch mal irgendwie eine andere Perspektive, wie schon gesagt, eine andere Beziehung zur Wirklichkeit irgendwie entstanden. Die wuchs da langsam heran. Und es wäre cool gewesen, hätte die noch mal in einem anderen Film kulminiert, der dieses ganze Werk noch mal irgendwie in Frage stellt. Aber es gibt ja tatsächlich so viele Höhepunkte. Also ich glaube, man hat ja normalerweise mit Regisseuren so 2, 3, 4 Filme, die man damit verbindet. Und ich glaube, wenn man nur über die wichtigen Filme gesprochen hätte, dann wäre man bei diesem Format hier schon überfordert, weil es eigentlich zu viele sind, die so herausstechen, die so ihren Stempel aufgedrückt haben, die spektakuläre, ungewöhnliche Motive und Bilder und Szenen und Ideen haben. Und deshalb, mir fehlt nichts. Es gibt genug Hitchcock und es gibt genug guten Hitchcock. Und da finde ich es ehrlich gesagt schön, dass es am Ende noch ein bisschen, was heißt schlechten Hitchcock, aber anderen Hitchcock, brüchigen Hitchcock gibt, der uns noch mal irgendwie auch ermöglicht, so an dieses Werk noch mal anders heranzutreten. So wie jetzt zum Beispiel in Frenzy uns fragen lässt, so, was wäre gewesen, hätte er diese Limitierungen nicht gehabt. Ich finde, das sind alles Einfallstore, um diese Gesamtkarriere anders zu betrachten. Und das würde ich ungern missen wollen.
Und man muss dann vielleicht ja auch sehen, dass manchmal dann auch die Zeit vorbei ist für so einen Regisseur. Und da finde ich, da ist Hitchcock noch besser weggekommen als andere Regisseure, die einfach weiter Filme gemacht haben oder weiterhin Filme machen.
Ja, mir fallen da auch noch genug Leute, die heute aktiv sind, ein. Das stimmt.
Ja, mir auch.
Damit sind wir bei diesen 6 Filmen am Ende. Gibt es irgendwas, was ihr so aus dieser nochmaligen Besprechung irgendwie von Hitchcock mitgenommen habt? Irgendwas, wo ihr euch bei diesem Mal gedacht habt, das ist ja eigentlich doch ganz interessant, ist ein neuer Blick, oder Lukas, ist das alles kann man bei Hitchcock nichts Neues sagen? Oder doch, will man was Neues lernen?
Ich glaube, man findet schon jedes Mal, wenn man das anschaut, was Neues. Deshalb sind das auch Klassiker geworden, weil sie mit den Zeiten wachsen, weil sie sich an die Zeit anpassen und weil man sie anschaut und irgendwie so merkwürdige Steine des Anstoßes findet. Ich hatte das jetzt bei Das Fenster zum Hof, das wir gemacht haben, noch mal stärker, dass der für mich sich plötzlich wahnsinnig gegenwärtig anfühlte. Aber auch hier dachte ich die ganze Zeit, eine Idee wird in der Wirklichkeit plötzlich ernst und echt. Das ist ja fast wie mit Internet-Trollen oder so. Und ist hier bei Frenzy der Typ, der irgendwie nicht vermittelt werden kann, auch so ein bisschen so ein Incel-Charakter oder so, würde man ihn heute nicht so lesen, als jemanden, der frustriert ist und deshalb nach außen ausschlägt und nach der Frage, wie geht die Gesellschaft damit um? Also ich finde, das sind schon einfach super gegenwärtige Filme. Und auch wenn ich nicht jeden Film brillant finde, macht es schon auch immer wieder Freude, sich mit denen zu beschäftigen. Und ich finde die sehr bereichernd einfach und bin froh, dass es dieses Werk gibt. Und ob das der beste Film aller Zeiten ist, Vertigo, darüber kann man dann im anderen Rahmen noch streiten.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde es interessant, weil ich mich mit Hitchcock einfach schon über einen doch recht langen Zeitraum immer mal wieder beschäftige und immer wieder neue Aspekte finde. Und diesmal waren es insbesondere die Machtverhältnisse unter den einzelnen Figuren. Gar nicht mal so sehr zwischen Mann und Frau, sondern tatsächlich auch der Männer untereinander, also wie im Untermieter oder dann auch in Rope. Und worauf ich jetzt tatsächlich richtig Lust habe, ist Rear Window nochmal zu gucken, weil ich darüber während meines Studiums eine Hausarbeit geschrieben habe. Das heißt, es ist bestimmt der Hitchcock, den ich mit Abstand am besten finde. Und es ist tatsächlich auch, wenn man mich fragen würde, welches mein Lieblings-Hitchcock ist, würde ich diesen Film nennen. Aber auch aus dieser retrospektiven Betrachtung heraus. Und ich glaube, den muss ich jetzt nochmal gucken.
Ich fand's auch total gut, jetzt hier immerhin mal das Tor aufzustoßen, und man hat aber trotzdem, glaube ich, gemerkt, also normalerweise, ne, wenn wir jetzt Regisseure, Regisseurin haben, die so 12 Filme gemacht haben, dann besprechen wir vielleicht 9, aber die anderen fließen auch noch so ein bisschen ein, dann habe ich ein größeres Gefühl normalerweise am Ende, ich habe ihn jetzt auch ganz gut verstanden, ich weiß, wo kommt der her, wo ist er hingegangen, und wir haben es ja diesmal auch so chronologisch gemacht, was sicherlich sinnvoll ist, aber trotzdem natürlich immer noch so das Gefühl, da sind noch ganz große Leerstellen, also ich kann da wahrscheinlich noch verschiedene Hitchcocks, die ich noch nicht kenne, jetzt noch entdecken, und freue mich da eigentlich auch total drauf. Und hätte natürlich auch Lust, das mit euch beiden vielleicht nochmal zu machen. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Folge und sie wählen uns mal ein paar andere aus. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal ist, dass wir bei Katze irgendwie in den Specials über Hitchcock gesprochen haben. Zum Beispiel auch vielleicht nochmal auch eher anhand der Filme, wie ist das eigentlich narrativ inszeniert, wie ist das Drehbuch gestrickt und sowas. Da gibt es, glaube ich, auch noch viele Sachen. Wie baut er überhaupt immer so die Suspense auf? Viele Sachen, über die wir nicht gesprochen haben, aber ich finde ganz gut, dass wir die Schwerpunkte, die wir gewählt haben, so gewählt haben, wie in dieser Folge. Und es ist wirklich das Unglaubliche passiert. Wir sind nach 3 Stunden durch. Also wir haben es geplant. Und es ist dann nach 3 Stunden geschafft, mit diesmal ein bisschen weniger Film. Da können wir uns beglückwünschen. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr das mit mir gemacht habt.
Sehr gerne.
Dann, genau, hören wir uns wieder hier beim nächsten Special. Wir sprechen über die Filme von Leos Carax im, kommt jetzt im Juli. Und den neuen werde ich ja dann jetzt in Cannes tatsächlich dann auch höchstwahrscheinlich, wer weiß, wenn nichts dazwischen kommt, dann sehen können. Freue ich mich sehr drauf. Dann gibt es natürlich noch Mailback-Folgen und so weiter und so fort. Danke, dass ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.